David.
Hallo Robert. Du, mein Kollege, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, bei einem Podcast, bei einem Filmpodcast.
Wie meinst du das jetzt?
Es gibt da diesen Podcast, Zwei wie Pech und Schwafel.
Ja.
Und da reden wir jede Woche über Serien, Filme, Neustarts,
Dokumentationen,
alte Sachen.
Und mit wir meinen wir dich, David Hein, YouTuber, Filmkritiker, Filmjournalist, journalistischer Spieleliebhaber, guter Freund, toller Ehemann, baldiges Geburtstagskind oder gestriges Geburtstagskind,
ja.
Und ich, Robert Hofmann, das Gegengewicht auf YouTube.
Der andere. Plus eins.
Ja, jede Woche erfahrt ihr für uns oder von uns hier alles Interessante, Wichtige, Neue über Filme, die gerade rauskommen, Heimkino oder Kino. Heute zum Beispiel reden wir über eine Eminem-Dokumentation, nämlich Stans. Ich habe für euch noch die beiden Heimkinostars The Surfer und Locked mitgebracht. Jason Momoa treibt jetzt sein Unwesen auf Apple und Alien hat uns ein bisschen Nachschub in der neuen Disney-Plus-Serie mitgebracht. Und David hat noch...
Aliens. Noch mehr Aliens.
Ja, noch mehr Alien. Du hattest doch noch was, oder?
Na, Krieg der Welten kann ich auf jeden Fall.
Krieg der Welten,
der Film, über den gerade jeder spricht, außer Robert.
Spricht jeder über den?
Ja, es geht gerade voll
Warum kriegt das nicht mit? Ich bin doch überall auf Social Media. Ich habe ganz andere Bubbles anscheinend.
Die Kritik hat bei mir geht auf die 300.000 zu. Keiner macht den, aber übelst viele Leute, auch auf Reddit geht voll der Film steil. Überall siehst du das. Das ist einer der Filme, wo die Leute sagen, das ist der neue The Room, das ist der neue The Fanatic.
Also, aber du bist der Einzige, der darüber gesprochen hat auf YouTube, oder?
Ja, ich bin der Einzige. Eve hat ihn sich gestern angeguckt, der macht jetzt die Tage was. Klar, ein Thema funktioniert, ist Eve sofort dabei. Ist so.
Aber du hast recht, Platz 6 der Filme. Also ich wäre jetzt auch früher oder später drauf gestolpert und vor allem hat er nur 3,1 auf IMDb. Der muss ja höllenmies sein.
Der ist höllenmies, ja. Der war jetzt einen Tag lang auf der 2. Und ich glaube, ganz viele haben diesen Film auch nochmal angeklickt, nachdem so die ersten Kritiken auch im US-Raum online gegangen sind, die den ja wirklich völlig zerpflücken, weil sie, das haben sie mir viel geschrieben, super neugierig sind, weil sie natürlich sehen wollen, hat er recht, stimmt das denn wirklich? Darüber reden wir gleich.
David, du möchtest noch vorher über Kommentare sprechen.
Über Kommentare.
Bevor du das tust, wollte ich dich noch eine Sache fragen.
Oh, ja.
Möchtest du ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk haben?
Ja.
Ja?
Bitte.
Pass auf, es gibt ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk.
Ein vorträgliches Geschenk?
Gina hat was gebastelt, was dir etwas zeigt, was du kriegen wirst, was aber erst Anfang September erscheint. Deswegen kann ich das erst besorgen, Wochen nachdem du Geburtstag hattest.
Anfang September erscheint es.
Ja.
Was kann das sein? Ich brauch doch gar nichts.
Du brauchst doch nichts.
Ich hab doch alles. Ich hab doch meinen Robi.
Achso, dann gib wieder her.
Nein.
Gib wieder her.
Dieser Mini-Wally ist
kommt
nur
wieder raus.
Ein Brot.
Wird neu aufgelegt. Und ich finde, du sagst immer wieder, es ist zumindest einer, wenn nicht dein Lieblingsanimationsfilm.
Das ist mein Lieblingsanimationsfilm. Also jetzt neben Prinzessin Mononoke, aber von den amerikanischen Dingern ist es der beste.
Siehst du? Und es kommt nämlich ein Wally und Eve Lego-Set raus.
Oh, das ist ja geil.
Aber das kann ich dir erst Anfang September dann geben. Aber das wird mein unser Geburtstagsgeschenk für dich. Und hier hast du ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk.
Dann kann ich den Wally in meinem Set ersetzen. Wobei ganz viele Leute schreiben mich immer an, woher hast du den?
Hast du den Lego-Wally, den anderen?
Nee, ich habe keinen Lego.
Also es gab mal einen vor 10 Jahren, glaube ich.
Nee, das letzte Lego-Set, das ich mir geholt habe, war von Horizon Zero Dawn und ich glaube von Sonic. Mhm. Ich hatte eine Zeit lang diesen Langhals aus Horizon bei mir im Set zu stehen. Oh. Hab den dann aber durch Wally ersetzt, der aber nicht Lego ist. Also gerne, nehme ich an. Gucke ich vorher nochmal, was Held der Steine dazu sagt. Nicht, dass du mir da irgendeine mindere Qualität...
Ist ja noch nicht raus.
Ja, aber da bin ich direkt dabei. Dann, mir wird ja gerne vorgeworfen, ich sei der Held der Steine des Filmjournalismus.
Mhm.
Weil er hasst alles und ich hasse alles.
Aber ich finde, er ist da nochmal auf einer anderen Wut manchmal unterwegs.
Finde ich gar nicht. Der macht das immer so locker und easy und es gibt bei ihm genauso Videos wie bei mir, weil ich hatte letztes Mal neulich eins gesehen, da hat er wieder irgendwas krass in den Himmel gelobt von Lego. Also der ist halt einfach auch nur auf der Suche nach geilem Scheiß.
Das hat halt immer auch mit den Lizenzsachen zu tun. Ich habe ja zum Beispiel diese ganzen Häuser, die man aneinander baut, die kommen jedes Jahr raus, die liebe ich.
Die sind ja keine Lizenzen.
Und durch,
ne?
Aber genau, durch das Elternwerden habe ich jetzt zwei Sachen quasi nicht geschafft und habe mir jetzt das Museum geholt und das baue ich jetzt und das ist halt voll groß und danach das Tudor-Haus und das sieht halt richtig toll aus. Weißt du, das ist eigentlich mein Herbst-Winter-Hobby, aber ich muss ein neues Regal kaufen.
Ja.
Es ist alles voll. Aber darum soll es gar nicht gehen. Vorträgliches, nachträgliches Geburtstagsgeschenk.
Dankeschön.
Wir können alle David gratulieren jetzt zu seinem...
Ja.
Ich vergesse es immer. Du müsstest, darf man die Zahl sagen?
Ja,
ich
klar.
Ich tippe, du wirst 44?
Ja.
6 Jahre sind das, ne, zwischen uns.
Sechs Jahre,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob...
Aber ich fühle mich wie ein 43.
Geil.
Aber ich
also
bin
bist du ja jetzt gerade.
Aber heute bin ich auch noch 43. Ja. Wir nehmen Dienstag auf. Mittwoch habe ich erst Geburtstag. Ich möchte euch Kommentare vorlesen, weil letzte Woche haben wir unter anderem, ne, wir haben den Titel geändert, wir haben gesagt, wir wollen das Thumbnail ändern. Wir haben aber auch darüber gesprochen, dass wir jetzt mehr Themen vielleicht nehmen, die auch mal in Richtung weibliche Zuhörerschaft gehen. Und wir haben ganz, ganz viele Zuhörerinnen gehabt, die uns geschrieben haben, das wollen sie gar nicht, das brauchen sie nicht. Es gab zwar ein paar Vorschläge, die uns unterbreitet wurden, so von wegen, mach doch mal gerne was mehr so zu, zum Beispiel ein Retrofilm, in dem eine Frau sowas wie Black Swan angucken zum Beispiel.
Das zählt schon als Retrofilm?
Ja, wann ist denn der gewesen? Zwei?
Ja, das steht eine 2 vorne, ja, deswegen ist ja schon nicht so retro.
Genau, aber wir können das gerne mal machen. Ne? Uns hat Olivia geschrieben, hallo Frau hier, ich mag euren Podcast sehr, nur Männerthemen kann ich gar nicht unterschreiben. Dennoch wäre es schön, wenn ihr vielleicht wieder eine Folge macht, in der ihr weibliche Regisseure oder Schauspielerinnen besprecht. Und dann habe ich auf der Hinfahrt, dachte ich so, ja, was haben wir denn für weibliche Regisseure noch nicht gehabt? Dann fällt mir sofort Catherine Bigelow ein und dann fällt mir auch sofort ein, dass Catherine Bigelow natürlich die einzige Wahl gefühlt auch immer im Kopf von vielen Kerlen ist. Das ist
die einzige Oscar-Preisträgerin.
Nee, weil es die einzige Frau, weibliche Regisseurin ist, die ausschließlich Filme macht, die auch von Männern hätten kommen können. Weil sie eigentlich macht sie Männerfilme.
Sind wir mal Zero Dark Thirty, Hurt Locker.
Ja, und davor sowas wie Vampirfilme wie Near Dark oder Gefährliche Brandung.
Aber hier Olivia Wilde, Greta Gerwig.
Und Greta Gerwig liebe ich ja zum Beispiel, auch wenn ich mit Barbie jetzt nicht so viel anfangen kann.
Guck mal, die Chronik von Narnia, ist ja Fantasy für dich dann.
Ja, genau, da werden wir dann eine Greta Gerwig-Special machen, da können wir hier schon mal vorwegnehmen. Also ja, das wollen wir tun, das ist richtig. Ganz viele haben aber geschrieben, dass sie das ehrlich gesagt nicht unbedingt brauchen, weil sie sich trotzdem abgeholt fühlen.
Ja, aber das machen wir ja auch, um neue Zielgruppen zu erschließen. Die wir schon haben, die haben wir ja.
Ja. Hier schreibt Mary Keimer oder so, um neue HörerInnen anzulocken, wäre es nice, wenn aktuelle Filme mehr behandelt werden, wie Robert es zum Beispiel getan hat mit K-Pop Demon Hunters oder die Hype-Serie auf Prime, Solange wir lügen, habe ich ja noch nie gehört, Solange wir lügen. Ja,
zum Beispiel jetzt wäre es, dieses Jahr Woche wäre es gewesen, My Oxford Year.
My Oxford Year, ja, da habe ich gesehen, dass so Gina hat 2,5 Sterne gegeben.
Ja, aber geht auch gerade ab. My Oxford Year. Ja? Na ja, klar. Die Woche wird's Wednesday. Ne? Also nächste Woche, ich werde Wednesday geguckt haben, wird's natürlich Wednesday.
Ja.
Gibt so ein paar Sachen mit
Ansage. Oder ich frage dann meine Frau immer, weil die guckt sowas ja tatsächlich dann immer noch mehr. Wobei die ist jetzt gerade, hängt sie fest, die wartet nämlich sehnsüchtig auf die neue Staffel Love is Blind und guckt jetzt schon Perfect Match deswegen. Und das ist so die noch schlechtere. Das ist so, wenn du bei Fast Food sagst, ich nehme die noch billigere Variante davon, das ist dann Perfect Match.
Du meinst, wenn du dann so ans Regal gehst, wo die Leute ihre leeren Tabletts hingebracht haben und guckst dort noch ein paar Fritten?
Ja, drauf, so genau, die kalten Fritten, wenn du die aufbrauchst.
Okay, okay.
Das schreibt sie hier, auch fände ich es sehr cool, wenn ihr Klassiker wie zum Beispiel die Before-Trilogie oder Twilight thematisiert, letzteres zu meiner Unterhaltung. Twilight finde ich halt, also da habe ich nur einen Film von gesehen, mehr möchte ich ehrlich gesagt
nicht. Alle gesehen.
Dann kannst du ja darüber reden. Robert füßelt mit mir unter dem Tisch.
Echt? Ich habe irgendwas meine. Deine Füße reichen hier bis. Ja, sorry.
Schuhgröße 48. Die Before-Trilogie, ich hatte vor einem Jahr, habe ich mal
before
versucht.
Was? Wie war das nochmal?
Before Sunrise, before.
Achso, habe ich alle geguckt?
Ja?
Na klar, das ist
von
doch
Richard
die.
Linklater, die mit Ethan Hawke und so, nee, Judy Dupuy.
Ich hab After, die After-Reihe.
Du meinst die After-Reihe, ja, ja. Nee, ich meine die Before-Reihe, meint sie hier. Das ist Before Sunrise. Da sitzen am Anfang Judy Dupuy und Ethan Hawke im Zug, fahren, glaube ich, nach Paris, verlieben sich ineinander. Dann treffen sie sich, glaube ich, 8 Jahre später wieder in dem zweiten Teil, dessen Name mir immer nicht einfällt. Ich glaube, Before Sunset oder so. Stimmt. Ich fand den ersten Teil.
Und dann kommt Before Midnight oder was?
Öde. Ich weiß es nicht mehr, wie der dritte Teil ist.
Der war so logisch.
Ich fand den gar nicht gut. Ich fand, die sitzen im Zug und so, wie die sich miteinander unterhalten, mochte ich nicht. Das tut mir total leid, aber ich will den nicht.
Vielleicht bist du jetzt aber auch in einem späteren Kapitel deines Lebens, wo du das vielleicht anders verstehst.
Ich habe den vor einem Jahr gesehen, Robert. Ich bin jetzt nicht in einem Jahr in ein späteres Kapitel gewechselt.
Ich hätte ja sein können, dass du den vor 15 Jahren gesehen hast.
Also ich habe den abgebrochen, aber wir können es ja nochmal versuchen, für unsere Retro-Reihe das zu machen. Und sie schreibt auch noch, wichtig bezüglich Hogan, bin POC und finde immer sehr stark, wie ihr euch zu den Themen Diskriminierung und Misogynie positioniert. Liebe Grüße aus Frankfurt am Main. Danke dafür. Tolle Folge, vor allem die Rezension. Etwas schade finde ich, dass sich zwar an eine für Filmkenner eher untergeordnete Figur wie Hulk Hogan in aller Ausführlichkeit erinnert wird, aber Julian McMahon keine Erwähnung mit dem richtigen Namen findet, der nicht nur in erfolgreichen Filmen mitgespielt, sondern auch eine 6 Staffeln umfassende Serie wie Nip/Tuck getragen hat. haben wir gerade eben, als wir über den Film, den wir heute besprechen, nämlich The Surfer, haben wir gesagt so, oh nein, den Namen haben wir. Ich gestern auch, ich habe den Film geguckt und jedes Mal, wenn der auf dem Bildschirm zu sehen war, dachte ich, wie blöde sind wir eigentlich, dass wir nicht mal den Namen dann kennen. Das ist richtig. Ich musste dann erst mal gucken, woran er gestorben ist. Julian McMahon hat Krebs gehabt, das wusste ich gar nicht.
Oh, wusste ich
auch nicht. Und das sieht man in diesem Film, ich dachte so, wann haben sie den gedreht? Wir reden über The Surfer, den besprechen wir heute. Da sieht der super, also er ist ein bisschen dünner als früher.
Ja, aber sehr fit, sehr
super fit.
Krass dominante Aura.
Ja, also dachte ich so, also wenn er da schon todkrank gewesen sein sollte, merkt man es überhaupt nicht.
Hast du ja jetzt bei, ich meine, wann wurde, na komm, Black Panther. Das ist jetzt
peinlich. Chadwick Boseman.
Chadwick Boseman.
Ja.
Hast du ja auch lange nicht gesehen. Ne? Also
ja.
Das geht ja dann oft sehr schnell.
Ja, das stimmt, stimmt. Ja, das hat man gar nicht gemerkt auch. Hier schreibt noch jemand, auch eine Dame, Nettie schreibt, wir sollen mal mehr Regisseurinnen und Synchronsprecherinnen einladen. Das stimmt auch, ja. Synchronsprecherinnen, da gibt's ja auch eine ganze Wagenladung an Frauen. Zum Beispiel die Dame, die Gillian Anderson damals vertont hat. Die hat ja dann auch, glaube ich, bei Galileo die bei TAF oder Galileo hat die, glaube ich, die Hauptstimme gehabt. Die fand ich immer super und ich glaube, die spricht auch noch, wenn ich mich richtig entsinne. Oder ist das auch wieder jemand, der eigentlich nicht mehr unter uns?
Müssen wir mal recherchieren. Ich hatte ja auch noch, ich habe eigentlich eine Kollegin von früher, wie immer wir uns treffen, wie heißt die denn noch mal jetzt? Mann, ich hatte sie auch, sie spricht immer Chloe Grace Moritz und einen Haufen anderer bekannter Figuren in der Film- und Fernsehwelt. Hat auch in Modern Family durchgängig da die älteste Tochter gesprochen. Die könnte man auch mal fragen, wenn das spannend ist für die Leute, was Synchronstimmen angeht.
Hier schreibt jemand, dass er die Einspieler blöd findet. Martin, ich gucke in deine Richtung. Fand die Einspieler ehrlich gesagt ziemlich blöd. Find's viel witziger, wenn David Hulk Hogan imitiert oder wenn Robert laut seufzt, wenn Davids Witz mal wieder richtig flach in die Landebahn brezelt.
So.
Das finde ich gar nicht. Also ich meine, letztes Mal hatten wir vielleicht ein bisschen viele drin und ein bisschen lang, weil da so ein paar Einspieler ein bisschen länger drin waren. Aber ich finde das sehr wertvoll, auch mal was zu hören.
Letztes Mal war das aber auch eine Ausnahme. Also, dass wir jemanden, der nicht in erster Linie durch seine Filmkarriere berühmt war, so viel Raum mal gegeben haben, das war, glaube ich, auch mal für uns so ein Test, weil es auch eine Figur aus unserer eigenen Kindheit und Jugend war. Aber sonst haben das ja bisher immer.
Ja, aber du hast den Podcast ja danach nicht nochmal gehört, ne?
Ja,
Martin
stimmt.
Hat den die Intro.
Hör uns nicht so gerne.
Genau, ich ja schon. Martin hat dann so, ich habe immer dann, wenn ich gesagt habe, hier spiel mal ein, dieser Einspieler bei Gremlins, der ging ein bisschen länger.
Hat er dann eine ganze Minute oder zwei Minuten reingeknallt.
Genau. So, Martin hat kein Gespür dafür, das müssen wir mal so sagen. Wir gucken jetzt mal rüber.
Ja, wirklich.
Er peitscht sich auch gerade den Rücken aus. Ja, das ist. Das
nützt uns ja nichts. Er soll lieber vorher nachdenken, anstatt sich nachher zu bestrafen.
Ja.
Ja, kommt hier mal mit seinem kalten, zynischen Ton. Ein Kompliment kriegen wir nie so. Sagt immer so mit seinem...
Ja, weil für das Geld, was wir zahlen, kriegen wir halt nur minderwertige Ware. Ja. Was willst du machen?
Ja, Martin nimmt morgens eine Adderall und dann macht er hier... schneidet
dann zieht er das hier durch. Hey, ich würde gerne etwas vorschlagen. Könnt ihr bitte in Zukunft sagen, ob ihr die Filme im O-Ton geschaut habt oder die deutsche Synchro?
Ich schaue die immer im
immer
O-Ton.
Im Englischen, genau.
Immer, also wir schauen sie, da können wir mal kurz drüber reden. Wir schauen sie immer im Englischen, wenn das Englische da ist. Nicht ganz immer ist es verfügbar. In seltenen Fällen sind wir in Pressevorführungen, wo es mal auf Deutsch ist. Das sind öfter mal Animationsfilme oder Pressevorführungen, die so kurz vor Kinostart stattfinden. Ich glaube, wenn es manchmal koreanisch ist oder irgendwas, wo ich so gar nicht klarkomme, dann wechsle ich manchmal auf Deutsch. Machst du das? Guckst du koreanisch dann auch immer alles auf koreanisch? Also zum Beispiel dieses 84 Quadratmeter, das ist ein südkoreanischer.
Das gucke ich auf Deutsch dann. Aber also wenn die deutsche Synchro eine Katastrophe ist, dann schalte ich lieber wieder auf Koreanisch, dann lese ich eher mit. Aber in der Regel ja, versuche ich auch solche Sachen. Also zum Beispiel ich will Shinobi sagen, ist aber Quatsch. Disney Plus, Asien.
Shogun.
Shogun habe ich.
Aber gab es ja gar nicht anders.
Gab's, stimmt, ne?
Das Chief of War jetzt genauso.
Ach, ist auch.
Alles so hawaiianische Maui, wie auch immer deren Sprache heißt.
Finde ich
alles,
aber geil, finde ich, sowas liebe ich.
Alles das, also musst du komplett Untertitel lesen. Französisch, Spanisch, das mache ich auch auf jeden Fall immer O-Ton, auch die ganzen nordischen Sachen, weil gerade so dieses norwegische, schwedische, das klingt doch immer noch ganz cool. Also da ist alles für gewöhnlich, dass wir O-Ton schauen.
Hier noch mehr, bitte nicht unbedingt auf Frauenthemen achten, weil es lieber wäre, wenn wir ab und zu mal Regisseure oder Schauspielerin etwas tiefer besprechen oder Gäste einladen, aber wir müssen da jetzt nichts. Also es war auch nicht geplant. Wir haben jetzt nicht gedacht, dass wir die Frauenrubrik jede Woche einführen. So soll es gar nicht sein. Aber genau das, was wir gesagt haben, auch mal gucken, was ist da, was kann man da dann besprechen? Das hatten wir ohnehin schon mal vor vielen, vielen Folgen. Kam das schon mal auch als Thema, als Kritik auf. Hier schreibt noch jemand, hier ebenfalls eine Frau, höre den Podcast seit der ersten Folge und ich habe nichts ausgesetzt, nichts groß geschrieben. das ist mal was hier. Mir ist überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass hier weibliche Themen angeblich nicht behandelt werden und würde dem sogar widersprechen, da es ja auch feministische Filme gibt, über die ihr dann diskutiert. Klar, ihr seid Männer und habt deswegen eine männliche Perspektive, aber so ist es nun mal. Mich stört das nicht.
Ja, aber es gibt ja meinetwegen schon trotzdem auch so Serien, wo das Zielpublikum klassisch wahrscheinlich ein bisschen weiblicher ist und die finden hier so gar nicht statt, obwohl die jetzt nicht mal irgendwie schlecht sind. Also Gina zum Beispiel jetzt mal Fleabag geschaut, die beiden Staffeln. Ne? Fleabag haben wir nie drüber gesprochen. Eine extrem preisgekrönte Serie mit einer weiblichen Hauptdarstellerin.
Ja.
Die super ist. Oder sowas wie Emily in Paris. Haben wir nie hier drüber gesprochen.
Liebeck war doch von Phoebe Waller-Bridge. Ne?
Genau. Ja. Sowas wie Emily in Paris, ne? Haben wir hier nicht drüber. Hat aber eine riesen Community und ist auch richtig wertig
produziert. Ja, wobei das ist Müll.
Ich mochte die erste Staffel. Bridgerton, kein Thema hier. Ne? Also ja. Ich meine, Bridgerton ist ja ein Phänomen und kein Thema hier. Das meine ich. Und das ist es. Also wir werden jetzt nicht danach suchen und sondieren, was gibt's denn so. Oder gucken wir die Woche die Rosenschlacht? Ich bin nämlich unsicher. Guckst du den?
Das ist doch die Neuverfilmung von der Rosenkrieg.
Genau,
ne?
Aber ja, mit deiner Olivia Colman und mit Benedict Cumberbatch.
Den Rosenkrieg, das war ja damals mit Kathleen Turner und Michael Douglas und den habe ich geliebt. Der ist fantastisch.
Das ist das, also ich erinnere mich, ich sag's jetzt, wir können es ja schneiden, das ist das Ende, wo sie am Kronleuchter hängen. Ne?
Das ist ja so alt.
Also, ja gut, aber das wird ja jetzt im Remake auch wieder Thema sein.
Das ist das Ende und ich glaube, Danny DeVito spielte den Freund der Familie oder den Anwalt und der kommt dann rein und dann sieht die beiden da in diesem Kronleuchter.
Kurz bevor sie sterben.
Das hättest du jetzt doch gar nicht sagen müssen. Warum denn?
Das kann man ja schneiden. Kurz bevor sie piep.
Ach, musst du nicht schneiden. Ich glaube, die Leute wissen Bescheid. Nee, und der, wie heißt der neu jetzt? Rosenschlacht.
Rosenschlacht, glaube ich, ja.
Ja, ich bin gespannt, ob der nochmal diese, weil der das Original war schön bissig. Das mochte ich damals. Bin gespannt, ob der das jetzt wieder kann. Aber da die beiden ja Briten sind und die Briten schon auch ein bisschen boshafter sind, könnte ich mir gut vorstellen. Würde ich also gucken, ja.
Guck mal Freitag früh, in aller Früh.
Diesen Freitag?
Nachdem wir Donnerstagabends auf einer Podcast-Feier waren.
Ich bin im Urlaub. Ich bin ab Freitag nicht mehr da.
Ach, du hast ja einen kurzen Urlaub und dann einen langen Urlaub.
Ja.
Was für ein Highlife.
Ich bin Montag wieder da. Ja, im Kurzurlaub. Wir fahren Freitag nach Barcelona, weil die Kleine auf ein Konzert möchte, das ich nicht besuchen kann, weil wir nur ein Ticket geholt haben. Also ich habe ein Ticket für sie und Kali geholt. Während der Zeit sitze ich dann alleine im Hotelzimmer.
Ach, Barcelona ist voll geil. Geh auf diesen langen Markt. Da kennst du diesen Markt auf der, oh, wie hießen diese
Straße? Ich war noch nie in Barcelona.
Oh, da fahr mit der Tram Blau da hoch. Richtig schön. Gibt so eine ganz geile Straßenbahn hoch mit so einem tollen Blick. Und dann gibt's auf der, wie heißt denn diese große Hauptstraße? Da ist einer der größten und geilsten europäischen Lebensmittelmärkte. Mhm. Superschön. Geh da hin und vor allem abends hast du diese ganzen kleinen Tapas-Bars. Wenn du eine Tapper hast, kriegst du für 1 Euro noch so einen Drink dazu. Und das ist total geil. Nur mittags ist da komplett Siesta. Aber halt auch am Meer. Superschön. Pack eine Badehose ein und spring in den Atlantik.
Pack eine Badehose ein.
Also Barcelona ist wirklich wahnsinnig schön. Aber halt fühlt sich auch ganz anders an als jetzt das andere spanische Land, weil der so die Katalanier ein eigenes Selbstverständnis
haben. Da musst du leider nächste Woche erzählen, wie die Rosenschlacht war.
Ja, oder ich warte und wir gucken den dann zusammen irgendwann später.
Hier hat noch jemand geschrieben, ich hätte einen Vorschlag zu Deutsche schauen Deutsches, nämlich kann ich mir kaum vorstellen, dass euer Zuhörer die nächste Traumschiff-Folge interessiert. Das glaube ich auch nicht, deswegen haben wir es aber auch nicht besprochen, sondern natürlich auch so ein bisschen um... Wir gucken etwas, schauen dann, was ist denn, also weil wir wollen ja nie wieder eine Folge Traumschiff gucken, aber um mal so einen Überblick zu bekommen, was wird in Deutschland eigentlich so produziert, ist das vielleicht auch mal ganz witzig.
Ich bin immer noch für die Rosenheim-Cops als nächstes.
Ja, Alessa schreibt, stattdessen könnt ihr doch eine interessante Produktion aus einer der öffentlich-rechtlichen Mediatheken kommentieren. Durch das Verfolgen mancher junger deutscher Schauspieler bin ich schon auf interessante Filme gestoßen, die eben sonst nirgendwo beworben werden. Das zeigt bestimmt nochmal ein spannenderes Bild deutscher Filmlandschaft. Da hast du vollkommen recht, aber ich muss klar sagen, ich stelle mir bei dem Format jetzt nicht unbedingt vor, dass wir, weil wir reden ja...
Nein, wir wollen so an den Wurzeln, dem Kern, die Kernidentität des deutschen Publikums mit die Serien und Formate, mit denen sie seit Jahrzehnten gefüttert werden.
Wenn es interessante, gute, neue Projekte sind, dann besprechen wir die hier eh im normalen
Teil. Sowas wie in die Sonne schauen werden wir gucken demnächst.
Da ist auch die Pressevorführung wieder gekommen.
Ja,
ne?
Da ist wieder eine neue rein.
Aber ich glaube, die ist auch in dem anderen Urlaub, den ich habe.
Er kann dann, also wir können ja nicht alle warten, bis du wieder da bist, David.
Warum nicht? Warum eigentlich nicht?
Ich auch nicht.
Ja, so, ich würde sagen, wir belassen es dabei. Wir haben hier jetzt noch einige Sachen. Ehrlich gesagt bin ich über eure Meinung zu Together verwundert, schreibt dir jemand. Der mochte den gar nicht. Leute schreiben uns, wie sehr sie die nackte Kanone gut gefunden haben.
Ja, ist gut gestartet auch weltweit, ne?
Jemand schreibt noch, dass man sich bei der Besprechung zu Together eine deutlichere Spoilerwarnung gewünscht hat. Das können wir vielleicht mal machen, dass man Spoilerwarnungen auch nochmal ausspricht, weil bei Together haben wir ja dann einfach dann doch gesagt, was passiert. Wobei man sagen muss, Wir haben schon vor Wochen über Together gesprochen, als wir über den, da gab es ja einen Rechtsstreit, ne? Da haben wir schon mal drüber gesprochen gehabt, über die Prämisse auch. Man muss man, glaube ich, auch sagen, der Film spielt sowohl auf dem Plakat als auch im Trailer damit. Also du kannst einen Film auch dann halt einfach nicht mehr besprechen, wenn du gar nichts mehr darüber sagen darfst. Und wenn du nur sagen darfst, da ist ein Pärchen und dieses Pärchen hat Beziehungsprobleme, das wird dem Film gar nicht gerecht und du kannst ihn nicht mehr kritisieren.
Der Film lebt auch nicht davon, dass man das nicht weiß.
Genau, unbedingt. Ich wusste zum Beispiel, was passiert, genauso wie du. Wir beide wussten, was in dem Film vorkommen wird und er ist dann trotzdem toll.
So, Kommentare wurden kommentiert.
Ja.
Wir haben ein paar Sachen vor der Brust. Wollen wir erst über Phänomene im amerikanischen Medienzirkus sprechen oder wollen wir uns ein paar Filme vorknüpfen?
Komm, lass mal ein paar Filme machen. Lass mal über mit The Surfer anfangen.
Mhm. Den haben wir beide gesehen. Ja. Den haben wir beide gesehen. Der lief dieses Jahr in Cannes und ist da auch ganz, der hatte wohl so ein Mitternachtsscreening, wo Nicolas Cage, als er reinkam, gefeiert wurde wie...
Ich glaube letztes Jahr schon, weil der auf dem Fantasy Filmfest im Januar gezeigt wurde bereits.
Na gut, Cannes ist Cannes. Ich habe ja kein Ja gesagt.
Cannes ist Cannes.
Und wurde da wohl sehr frenetisch.
Der lief dieses Jahr in Cannes, aber du hast kein Ja gesagt und deswegen ist es ja egal. Stimmt, da hast du recht.
Habe ich dieses Jahr gesagt?
Du hast dieses Jahr gesagt, ja.
Wurde wohl sehr frenetisch gefeiert, weil Nicolas Cage hat eine eingeschworene Fangemeinde. Bei ihm muss man immer wissen, großer Schauspieler, Oscar-Preisträger, hat ikonische Kultfilme gemacht, ist lange aufgrund seiner Schulden versunken in der B-Movie-Grabbelkiste, hat teilweise 6, 7, 8 Filme im Jahr gemacht, dann immer mal wieder kurz auf der Leinwand und vor allem in den letzten 2, 3 Jahren mit Sachen wie Mandy, wie Pig, wie Longlegs, wie, was war noch?
Renfield war zum Beispiel noch.
Massive Talent.
Stimmt.
Nochmal so richtig.
Dream, wie hieß dieser Dream?
Dream Scenario.
Dream Scenario.
Also so richtig, wie, also bei ihm, weißt du, nie was du kriegst, aber immer kriegst du Energie. Du kriegst immer Wirkung, Aura, manchmal Schwachsinn, aber ich liebe Nicolas Cage schon immer. Hast du einen Lieblingsfilm mit ihm?
Boah, ja, es gibt...
Warte, auf dich zähl von 3 runter und wir sagen jeder gleichzeitig unseren Lieblingsfilm.
Ja.
Aber es wird schon ein anderer werden. 3, 2, 1.
Lord of War. Ja, Lord of War bin ich dabei. Der ist super. Der ist wirklich fantastisch. Aber ich mag Con Air als Guilty Pleasure nochmal mehr, glaube ich.
Völlig in Ordnung.
Und da gibt es auch noch ein paar andere Filme, die man bei ihm nennen kann. Also, die wirklich hoch zu ranken sind. Pig finde ich zum Beispiel auch wirklich, wirklich stark.
8 mm. Wie hieß denn das, wo er keinen Metalllöffel, Kiss of Death oder so, ne? Wo er keinen Metall im Mund haben darf?
Oh Gott.
Da spielt er so einen Gangsterboss?
Ja. Oder Snake Eyes.
Vielleicht sind das wieder zwei verschiedene deutscher, englischer Titel.
Na, das eine war, wo er, der von De Palma, der so in so einer Boxarena spielt die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, Snake Eyes.
Nee, das ist
Und dann gibt es noch den, da hat er diesen Buzzcut, also kurz an den Seiten geschnitten. Und ich glaube, auch nur ein weißes T-Shirt trägt er die ganze Zeit.
Ja, ich glaube, das könnte
dann
sein.
Ist das,
hat er vielleicht so eine Art Schlossbart oder so einen krassen Bart? Ja.
So ein ich nenne es immer Stefan Raab-Bart.
Schlossbart.
Schlossbart heißt es.
Nur wenn es so Hulk Hogan so runterläuft dir.
Ja.
Also wenn es nicht zugemacht ist, dann ist es ein Schlossbart. Und wenn es dann zu ist, weiß ich nicht, ob es dann anders heißt. Glaube ich zumindest. Bin ja auch nicht so bewandert. So, The Surfer heißt der Film, über den wir sprechen. Bei uns jetzt raus auf Blu-ray, DVD und Video on Demand. Nicolas Cage ist im Grunde namenlos. Er ist The Surfer und der hat sein Leben nicht so richtig auf die Reihe gekriegt. Nachdem sein Vater gestorben ist oder Selbstmord begangen hat, könnte man auch in den Raum stellen, ist er mit seiner Mutter nach Kalifornien ausgewandert, ist anscheinend Finanzbanker geworden. Seine Frau, die will sich von ihm trennen, ist auch inzwischen schwanger von einem anderen Mann. Der soll die Scheidungspapiere unterschreiben und von seinem Sohn ist er entfremdet. Und er möchte wenigstens das Haus zurückkaufen, wo er groß geworden ist. An der australischen Küste, will mit seinem Sohn surfen gehen und ihm auf dem offenen Wasser dieses Haus zeigen und sagen, guck mal, da bin ich groß geworden, das habe ich gekauft und vielleicht können wir hier irgendwie mal wieder ein bisschen als Vater und Sohn zueinander finden. Ist aber Pustekuchen. Stellt seine Karre ab mit seinem Sohn auf so einem Parkplatz an der Küste und will surfen gehen. Aber da unten sind so ein paar Typen, die nennen sich die Bay Boys und die sagen, wenn du hier nicht lebst, darfst du hier nicht surfen. Wenn du kein Einheimischer bist, hast du hier nichts verloren. Und dabei wird er eben regelrecht erniedrigt. Und was passiert ist, dass er nicht irgendwie sich damit abfinden will oder wegfährt, sondern dass nach und nach das so ein abstruser Abwärtsstrudel wird, bei dem er an immer neue Grenzen stößt, immer mehr fertig gemacht wird und nach auch alles verliert, was er so bei sich hat. In so ganz skurrilen Szenarien. Und dann baut sich da so eine Atmosphäre von Hoffnungslosigkeit und vor allem Ungerechtigkeit auf. Und du denkst, okay, es wird jetzt so ein Rache-Thriller. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder so Hints, dass du gar nicht weißt, ist das jetzt hier echt? Also ist das wirklich das, was uns erzählt wird? Oder ist hier selbst jemand, der sich auf einer anderen, oder ging es dir auch so, wie in einer anderen Zeitebene sieht, dass so Vater-Sohn-Ebenen vermischt werden? Also lange Zeit ist mir gar nicht klar gewesen.
Oder ja,
worauf will der Film hinaus?
Ich habe dann auch gedacht, dass das irgendwie sowas ist, was vielleicht, ich will jetzt meinen Gedanken, ne, weil ich hatte ein konkretes Szenario im Kopf, aber wenn ich das ausformuliere, dann wird klar, dass es das vielleicht nicht ist und deswegen möchte ich euch das nicht vorwegnehmen. Aber das hatte so was sehr Traumwandlerisches und ich habe dann direkt darüber nachdenken müssen, dass das irgendwie so ein Ding von Nicolas Cage ist. Dream Scenario. Du hast so Sachen wie Mandy zum Beispiel. Filme, die immer so ein bisschen wie so ein Drogentrip wirken. Selbst dieser Color Out of Space hatte plötzlich dann so eine Komponente in der Mitte, wo es alles total in so was Manisches gerät. Und auch hier wird das so ein langsamer Abstieg in den Wahnsinn, aber auch immer wieder Zwischenschnitte, wo man denkt, ist er eher, träumt er das? Ist er vielleicht tot? Ist da irgendeine andere Komponente mit? Ist er verflucht?
Existieren andere Figuren, ja, die wir sehen überhaupt?
Genau.
Oder ist er eigentlich in...
Ist eine Persönlichkeitsspaltung? Ist eine andere Figur? Ja. Irgendwas ist da im Gange. Und dann habe ich dann aber schon das Gefühl gehabt, dass das einfach auch Teil der Bildsprache und des generellen Vibes ist. Und das ist irgendwo auch die Rollenwahl von ihm. Aber es zieht total in den Bann, finde ich. Das mochte ich zum Beispiel sehr. Also das hat immer so eine flirrende Hitze. Liegt da, spielt ja in Australien.
Zu Weihnachten, was auch so ein krasser Kontrast ist, zumindest
genau.
Für uns hier.
Ja, weil also
wirklich, Surfen an Weihnachten ist halt merkwürdig.
Ja, also. Ihm brennt da auch wirklich die Hütte. Also da sieht man immer sehr schön, wie sein Haar so richtig ausgeblichen ist und die Lippen werden spröde langsam, weil die Hitze einfach auch so krass brennt. Passt also nicht so ganz dazu. Dann wird die Natur gezeigt und dann aber auch diese knallende Sonne dazu. Und dabei ist er zu sehen, der sich immer wieder in Situationen begibt, wo du dann aber auch denkst, warum macht er denn das jetzt? Er ist da an einem Strand, wo alle ihn scheiße finden und er will aber ein Haus kaufen da. Carly saß neben mir und meinte, warum will der denn dieses, also schon nach der ersten Begegnung mit den Locals, die da rumrennen, hätte ich gesagt, ach, das Haus kaufen wir vielleicht doch lieber woanders.
Ich glaube, das ist für den die glücklichste Zeit in seinem Leben gewesen. Ich glaube, nachdem er da weg musste, so ein bisschen schwingt es mit dieser Figur mit. Es ist das Leben nie wieder so gut gewesen, so ganz gewesen.
Was ich sehr mag, ist, dass diese Figur sehr schön erzählt wird. Durch sehr viele Andeutungen, also es wird alles nicht so wirklich konkret, aber Nicolas Cage spielt das auf eine Art und Weise und auch der Regisseur, der vorher den auch schon ziemlich okayen Vivarium gemacht hat. Ich weiß nicht, ob der den gehört hat. Ich glaube, Jesse Eisenberg und Imogen Poots sind das. Die gehen in so ein Reihenhaus, in so einem Vorort. Und da merken sie, irgendwann kommen sie nicht mehr weg. Sie fahren dann mit dem Auto weg und kommen immer wieder an ihrem Haus an und versuchen sich dann irgendwann durchzubuddeln. Und das ist so ein bisschen wie so eine Folge Outer Limits oder so. Oder wie hieß es früher?
Twilight Zone.
Oder Akte X könnte das auch sein. Und das hier wirkt ein bisschen sehr ähnlich. Also der Regisseur hat ein Faible für solche Geschichten, die ein bisschen weirdo sind, aber er erzählt schöne Geschichten, die, wie jetzt in dem Fall bei Nicolas Cage, wo vieles nur angedeutet wird, wo man sich einiges erschließen muss. Er hatte mal eine Ehe, warum ist sie zerbrochen? Das wird nicht richtig deutlich, aber irgendwie schon, weil man aus der Figur und aus den Umständen ein bisschen was rauslesen kann. Und dann gibt's dann auch noch Verwicklungen mit Julian McMahon, der spielt ja hier den Anführer dieser Bay Boys.
So was kultig, männlich, toxisch, religiöses,
ja.
So.
Ja. Geht viel um toxische Maskulinität auch. Also das scheint auch der Antriebsmotor für Nicolas Cage zu sein, der sich am Anfang so ein bisschen beweisen will vor seinem Sohn. Er wird gleich am Anfang, sind sie auf dem Weg zum Wasser runter und da wird er geschubst und will natürlich auch zeigen, ey, ich bin auch der Typ, ich bin der Mann. Und dann wird ihm das Surfbrett geklaut und dann versucht er, sich das zurückzuholen. Und alle anderen Männer vergehen aber sofort auf Konfrontation und er muss sich dann irgendwie versuchen zu beweisen. Ich finde, dass der Film dann irgendwann ein bisschen meandert. Also er braucht dann vor allen Dingen im zweiten Akt ein bisschen lange, bevor er in den letzten Akt wechselt. Und dann wird nochmal alles ganz, ganz schräg. Aber ich fand ihn gut. Der hat mich fasziniert. Er hat mich in den Bann gezogen. Er zeigt mal wieder, dass Nicolas Cage einfach toll ist. Wobei Nicolas Cage mittlerweile, der spielt nur noch so intensive Rollen.
Aber das ist komplett nicht overacted, ne? Er spielt die total in sich stimmig.
Ja. Genau, ich mochte hier den Vibe, ich mochte, wie er das verpackt und wie der Regisseur das verpackt und deswegen ist es so ein kleiner Geheimtipp, wie ich finde.
Auch so dieser Faktor, dass es wie so ein Kammerspiel am Strand ist. Du hast so diese endlose Freiheit und Weiten, ja. Aber irgendwie ist er völlig gefangen.
Auf diesem Parkplatz?
Ja.
Genau, es gibt
Parkplatz und den Strand davor.
Schau dir mal Vivarium an, wird mit V geschrieben. Okay. Der kam vor 3-4 Jahren raus. Der ist sehr ähnlich. Also auch so ein Film, der an einem Ort bleibt und bleiben muss.
Und das ist jetzt auch zum Beispiel, da kann man sagen, ist das wichtig, aber ich finde, das ist tatsächlich wichtig. Das ist kein Parkplatz, der auf einer Ebene mit diesem Strand ist, sondern der ist erhöht auf so einer Klippe. Mhm. Das heißt, das spielt eigentlich jemand, der alles überschauen und auf andere herabsieht, die aber eigentlich das Machtgefälle genau umkehren. Mhm. Das ist so clever erzählt. Dazu hast du so ein ganz grelles, also jetzt nicht Dune-mäßig, aber sehr sonnig-orangenes, so 70er-Jahre-Flair-Bild, die ganze Zeit eingefangen.
Und so ein Soundtrack auch, der in diese Zeit reinpasst.
Und das ist irgendwo zwischen Drama und Thriller verfangen, der Film, aber ich fand den ziemlich anders und interessant. Aber genau in diesem zweiten Akt, von dem David spricht, ist er, glaube ich, für diejenigen, für die das nichts ist, extrem frustrierend. Weil da ganz so in alle Richtungen ein paar Brotkrumen gestreut werden.
Also wenn man sich da zu diesem Zeitpunkt noch fragt, wo will der Film eigentlich hin, dann hat er dich nie bekommen.
Und der typische Rache-Thriller ist es eben auch nicht, muss man sagen.
Karl Ege ist dann irgendwann aufgestanden und gegangen und ich habe dann alleine weitergeguckt. Mich hat der Vibe gecatcht und so muss es dann, glaube ich, laufen. Der Film muss dich in den Bann ziehen durch die Art und Weise, wie er erzählt, wie die Bilder funktionieren. Wenn du erwartest, dass da eine klassische Handlung passiert, dann wirst du auf der Strecke gelassen.
Aber es ist auch ein Nicolas Cage-Film, also muss man auch dazu sagen.
Ja, genau. Und also wenn man sich dessen mittlerweile auch bewusst ist, dass der ganz, ganz viele Filme macht, in dem es irgendwie super weird wird. Ne? Ich musste dann auch an diesen Bad Lieutenant denken, den er dann mit Werner Herzog gedreht hat. Und so viele andere Filme in den letzten Jahren vor allen Dingen, in denen das immer schräger wird zum Teil. Das ist so sein Ding. Wenn der im Drehbuch irgendwie liest, wo weirde Stimmung, da sagt der, ja, ist mir egal, ich brauche den Rest nicht mehr lesen, ich mach mit. Und das finde ich irgendwie cool. Und ich dachte dann aber auch, so eine Volcani kam dann gleich wieder mit, weil du ja auch das vorhin herausgehoben hast mit den Schulden. Der hat ja auch einfach einen super exzentrischen Lifestyle. Ne? Der kauft sich ja gerne Schlösser.
Und Inseln.
Und die müssen finanziert werden. Und dann meinte sie, warum macht der nicht einfach in einem Marvel-Film mit? Dann hat er das Geld doch raus.
War er doch. Und Ryan Reynolds wollte ihn ja auch haben für Deadpool 3, aber gesagt, nee.
Ja, aber wo war er denn?
Na, Ghost Rider. Nicht mal MCU, ja, aber es ist der Ghost Rider.
Ja, aber da mochte er, glaube ich, die Figur Ghost Rider auch, ne? Ich meine, ich habe ein bisschen Angst, dass der das jemals wieder spielt, weil ich fand die beide überschrecklich, wobei der zweite nochmal schlimmer war. Und er ist ja in The Flash am Ende nochmal ganz kurz zu sehen, in dieser Rolle als Superman.
Als Superman, ja.
Der er ja eigentlich hätte sein sollen bei Tim Burton. Aber ja, der nimmt auch vieles nicht an und das finde ich ehrlich gesagt sehr sympathisch. Also weil wenn der dann
das ist schon krass, wenn man sieht, wie viele annimmt und dass er dann viel mehr nicht annimmt. Aber er ist einfach richtig gut.
Ja.
Und was war denn dieser ganz schlimme Film, wo er diesen, habe ich letztens darüber geredet, wo er den Großvater spielt von der Enkelin, die zu ihm flieht und er ist so ein Ex-Killer, der dann alle aufmöbelt. War ein super Scheißfilm. Ich erinnere mich nicht mehr an den Titel.
Nicht Mom and Dad? Nee.
Nee. Vor 2-3 Monaten habe ich darüber geredet. Na, ist ja auch nicht wichtig.
Ach so, der ist vor 2-3 Monaten rauskam.
Ja.
Ja, das weiß ich nicht mehr.
Aber
ich erinnere mich noch an Sympathy for the Devil, der letztes Jahr im Sommer auf dem Fantasy-Filmfest auch lief, glaube ich. Das war der letzte, den ich auf dem Schirm hatte. Und dann du hast noch mal einen besprochen. Das ist ja das Ding. Du guckst einmal 3 Monate weg und dann hat der schon wieder einen neuen Film produziert. Wie macht der das? Wahnsinn.
Naja, ich glaube, der liebt es einfach zu drehen. Und das ist das, was er dann macht. The Retirement Plan.
Ah, ja.
The Retirement
Plan. Robert, ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin auch ein bisschen verärgert, dass du schon wieder einen Link hast und dass Disney sagt, so David Hein, mit dem wollen wir gar nichts machen. Ich habe nämlich zu Alien Earth überhaupt nichts bekommen.
Mhm.
Und das finde ich.
Ich habe das Gefühl, ich muss mich entschuldigen, aber kann ja jetzt nichts für.
Nö, aber ich merke wirklich, dass mich das frustriert und dass ich dann echt so ein bisschen das Gefühl habe, wollen wir dann wirklich darüber sprechen hier? So, ich will dann nicht meine persönliche Agenda.
Du würdest aber in 2 oder 3 Folgen drüber sprechen. Und dann bist du genau nicht da wegen des Urlaubs.
Nein, doch, nächste Woche kommt der ja.
Ach so.
Nächste Woche können wir darüber sprechen.
Wir können auch nächste Woche darüber sprechen, aber ich würde zumindest sagen, ich glaube, du hast Freude dran.
Ja, ich freue mich darauf.
Weißt du, worum es geht? Welcher wusste so gar nicht, worum es geht?
Na, es geht um Aliens auf der Erde und im Trailer wird ein bisschen angedeutet, dass ein Raumschiff zurückkehrt. Das hat so an allen möglichen Enden und Ecken 5 verschiedene Alien-Spezies gesammelt und eine darunter ist das Alien.
Ich würde da jetzt nur mal ein bisschen die Ausgangssituation, dann reden wir nächste Woche drüber.
Okay, dann lass uns das tun.
Genau, es geht um dieses Raumschiff, es geht um ein bisschen um die Besatzung dort, aber dieses Raumschiff wird abstürzen Richtung Erde.
Ja.
Das ist das eine, da gibt es halt außerirdisches Leben und das andere ist, das fand ich ganz spannend, wir sind wieder in so einer futuristischen Welt, in der verschiedene Konzerne auch so ein bisschen über die Vorherrschaft in der Wirtschaft kämpfen und da gibt es einen extrem intelligenten Billionär, der aber relativ jung ist, der todkranken Kindern die Möglichkeit gibt, in den Körper von synthetischen, menschenähnlichen Robotern transferiert zu werden. Aber das geht nur bei Kindern, weil die Erwachsenen, deren Geist ist zu stiff, sagen sie. Und diese synthetischen Körper sind halt sehr stark, schnell,
tolles Drehbuch schreiben. Es geht nicht, weil es
Die Stelle ist okay. Es geht noch nicht, sagen sie.
Ja, ja.
Aber deswegen kommen halt so Kinder mit verschiedensten Krankheiten, die das jetzt Krebs, also so terminale Krankheiten haben oder im Rollstuhl sitzen, zusammen. Und dann wird auch Peter Pan, da merkst du, dass Disney und Fox inzwischen eins ist, wird Peter Pan auch genommen als die verlorenen Jungs, als so Vergleich, obwohl das eben die jungen Mädchen sind. Und diese synthetische Gruppe wird dann quasi auf diesen Absturzort geschickt, um zu gucken, weil die testen wollen, also was ist da, was geht da vor sich hin, und die wollen mal ihre Fähigkeiten quasi ausprobieren. Dann treffen diese Synthetischen auf außerirdisches Leben. So, das ist so die Ausgangssituation.
Ah, ja.
Und mittendrin eben ein Haufen Menschen in so einem futuristischen Szenario. Sehr hochwertig vom Look.
Ja, es gab ja.
Und ziemlich grau, aber es gehört ja zu Alien auch dazu. Und ich muss sagen, so, wenn ich Xenomorph gesehen habe, sieht mir richtig gut aus.
Ja.
Mochte ich wirklich gerne.
Aber ich freue mich, ehrlich gesagt. Und deswegen ist es so schade. So, ne?
Ich weiß noch nicht, ob die so viele Episoden gefüllt kriegen mit dieser Geschichte, die bis jetzt noch nicht so groß wirkt.
Ja, also im Trailer sieht man auch sehr wenig, muss ich sagen.
Aber ich weiß auch nicht, ob du mit diesen Screenern happy wirst, wenn da jetzt fett deine Mailadresse immer vorklatscht und dahinter hast du das. Also ich finde das
ich
schon...
Ich sage ganz ehrlich, ich würde mich einfach als den größten Alien-Fan in der deutschen Filmkritikerszene bezeichnen. Das nehme ich mir jetzt einfach mal raus, weil ich sage das immer sehr laut und ne, ich kenne ja mittlerweile die meisten davon und weiß, ich glaube, ich bin der größte Fan darunter. Und es gab jetzt unter anderem einen
Event... Das heißt, du hast alle Filme gesehen, ja?
Ich habe, nee, ich kenne nur den ersten. Es gab ein Event in der Schweiz, im HR-Giga-Museum unter anderem, wo einige Leute eingeladen wurden, wir wieder nicht. Es gibt jetzt Screener und die bekommt man dann auch nicht. Und ich denke so, ey, das macht doch keinen Sinn, das verstehe ich nicht. Ne? Dann kannst du nur mit irgendwelchen Animositäten zu tun oder du machst deinen Job so scheiße, dass du die Mailadresse von ein paar der größten Film-YouTubern in Deutschland nicht kennst. Eins von beiden muss es sein. Und beides ist scheiße. Also ich bin mittlerweile einfach nur noch abgenervt von diesem ganzen Käse. Ich werde es ja trotzdem gucken und ich freue mich da auch drauf. Aber du kennst mich gut genug.
Du, die Filmemacher.
Du kennst mich gut genug. Ich würde das auch auf dem Handy gucken, weil ich so ein Fan davon bin und würde mir das dann halt einfach nochmal anschauen. Aber ich will unbedingt wissen, worum es geht. Ich sauge ja alles da mal auf, wenn es um Alien geht.
Das ist ja auch, dass die Filmemacher und die Leute, die da die Liebe reinstecken in das Produkt, sind ja ganz andere Leute, die es als
genau,
die es vermarkten.
Genau, als die es vermarkten, genau. Genau, deswegen, ich würde das nie überschwappen auf das eigentliche Produkt, aber ich bin so abgefuckt mittlerweile, ich mache das ja nun auch 3 Jahre, du erträgst den Scheiß ja schon deutlich länger, aber in den 3 Jahren oder 4 Jahre mache ich es jetzt, 4 Jahre, in den 4 Jahren ist mir jetzt schon so oft untergekommen, wie die Studios auch zu uns auch sind, wie die mit uns umspringen zum Teil, wo ich dann denke, das ist echt kacke. Also das ist wirklich sehr, sehr nervig. Und dann hört man hintenrum von Leuten, die von uns genervt sind, weil wir einen Titel benutzt haben oder ein Thumbnail, wo unser Gesicht doof guckt. Und dann denke ich so, Mann, diese persönlichen Animositäten, ich verstehe es nicht. Also weil es ist ja, das eine ist eure Arbeit,
das andere
ist meine Arbeit.
Aber ich denke, das ist mehr ein deutsches Phänomen als ein internationales. Also ich habe das nie bei den Amerikanern oder Engländern oder ganz speziell, hatte ich auch einen Fall, da kann ich jetzt aber dann nicht, das hat nicht mal mich betroffen, drüber reden, wo es in Deutschland quasi gegen eine Wand gelaufen bist mit dem Thema, was international sofort war, machen wir auf jeden Fall, müssen wir machen. Und dann gibt es dann auch bloß eine Ansage von international. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, ich habe das auch all die Jahre immer wieder erlebt. Ich finde, als ich noch Schauspieler war, war das alles noch viel schlimmer in der Welt der Schauspielerei, was die Egos und diese Sachen angeht, wo sich jemand angegriffen fühlt. Aber ja, das existiert auch hier in dieser Welt, leider. Schade.
Ja, ich will es mal gesagt haben, also und sorry, wenn da jetzt jemand auch von der PR-Abteilung zuhört. So, ne? Ich persönlich habe gar keine persönlichen Probleme. Ne? Also ich freue mich über diese Filme und Filme, die ich nicht mag, die mag ich nun mal nicht.
Wir gucken ja auch nie drauf, bei Filmen oder Serien, von wem, welchem Studio, welchem Verleih, welchem Screener kommt das. Das ändert nichts an der Haltung.
Nein, null.
Sondern es geht einfach nur, wie findet man das? Und das wirkt manchmal so, als wäre auf der anderen Seite, als würden manchmal Menschen denken, da gäbe es einen Vorsatz. Den gibt's aber nicht. Okay, das zu der Ausgangssituation bei Alien Earth. Wir können nächste Woche dann mehr darüber reden. Falls es heute ein bisschen abgehackter wird, wir merken, dass wir so innerhalb der Folge kleine Abstecher gemacht haben, wo wir dann merken, oh, jetzt kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Entschuldigt bitte, dass er heute vielleicht ein paar Schnitte ein bisschen stärker merkt. David.
Ich möchte ganz kurz, wenn du schon über Aliens sprichst, jetzt über die eigentliche Alien-Invasion, die richtig gute, sprechen.
Ach so.
Stell dir vor, du bist Ice Cube und du arbeitest für die National Security Agency, bist aber der Einzige, der da arbeitet, weil hinter dir auch sonst niemand sitzt. Ist nämlich, glaube ich, Feiertag oder irgendwie sowas.
Die haben nur bloß einen, 4. Juli, President's Day. Thanksgiving gibt es noch oder Weihnachten?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht aufgepasst. Er sitzt am Anfang da und bespitzelt Amerika von seinem Rechner aus und der, ich sag dir, Robert, der hat einen Rechner, der kann wirklich alles. Der kann sich in jede Kamera, der hat nämlich den Kamerazugriff Gottes, der kann sich in jede einzelne Kamera reinhacken, in jeden Computer reinhacken, der kann sich sogar, naja, am Anfang bespitzelt er dann auch seine Tochter und die geht gerade shoppen und da hackt er den Kühlschrank, um zu gucken, ob sie Nährwerte zu sich genommen hat. Und dann sagt er so, ey, du hast diese Woche aber relativ viele Kohlenhydrate nur gegessen, da muss mehr Vitamine rein. Und dann sagt sie, bespitzelst du mich etwa? Und so geht es los. Und das dauert dann so 15 Minuten. In dieser Zeit lernt man halt so kennen, dass er halt ein ganz schöner Scheißer ist als Vater dann vor allen Dingen aber auch. Aber ne, ist halt wirklich so fast schon Propaganda für das US-Überwachungssystem, weil es in diesem Film ganz normal ist, dass alle belauscht werden. Also er hört dann Gespräche auf der Straße ab und weil es könnte ja alles ein National Threat sein.
China 2.0.
Ja, so ein bisschen. Und dann gibt es dann noch einen, so einen YouTube-Streamer, der möchte die Wahrheit über etwas droppen, und zwar über das Goliath-Datensystem oder Nachrichtensystem, was die USA angeblich haben, mit dem sie alle bespitzeln würden. Und so fängt der Film dann an. Und dann, boom, nach, glaube ich, so einer Viertelstunde oder so, fallen plötzlich Kometen vom Himmel. Und nicht nur das, Aliens, beziehungsweise so dreibeinige Viecher kommen aus der Erde. Ne? Wir kennen das schon aus Krieg der Welten. Kommt ja gefühlt alle 2 Jahre ein neuer Film raus, weil das seit, ich glaube, 2016 ist die Geschichte jetzt im Public Domain. Und H.G. Wells hat das Buch, glaube ich, Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben. 1800 irgendwas ist das Originalbuch rausgekommen. Also 70 Jahre nach dem Tod von H.G. Wells verfällt quasi dieses Lizenzrecht und dann wandert das Ganze ins Public Domain und ich glaube, das war 2016. Deswegen könnten wir hier auch einen Krieg der Weltenfilm machen und die Macher, die sich dann bei Ice Cube gemeldet haben, die haben genau das jetzt getan. Und weil sie das 2020 getan haben, also in einem Jahr, wo alle zu Hause bleiben mussten, beziehungsweise alle in einem Studio sitzen mussten, haben sie das gemacht als, ja, so Single-Location-Thriller, der, und ich habe neulich auch einen Namen gelesen dafür, der mir nicht mehr einfällt, wenn die am PC sitzen. Ich glaube, es ist Second-Screen-Thriller oder so, irgendwie so.
Desktop-Thriller.
Desktop-Thriller, mhm. Ja. Also sowas wie Searching oder Missing, die haben wir ja beide hier besprochen, glaube ich. Also auf jeden Fall Missing, den wir beide sehr stark fanden. Auch Searching fanden wir beide damals, den haben wir in der Presse zusammengeguckt, den fanden wir auch toll. Es gibt noch diesen The Guilty.
Oder User Unknown, Unknown User, diese Horror-Dinger von Universal gab es auch
mal. Ja, die habe ich gar nicht gesehen.
Aber ist auch so Desktop-Horror gewesen.
Ja, genau. Ich hatte noch mal so einen Podcast-Horrorfilm vor 2 Jahren, glaube ich, gesehen auf dem Fantasy-Filmfest. Also es machen einige, es machen nicht alle gut. Searching und Missing haben das fantastisch gemacht. Das muss man aber können und das muss man vor allen Dingen vorher planen. Dieser Film hier nutzt es eigentlich nur als sehr, sehr billige Lösung dafür, um eine Alien-Invasion mit wenig Budget zu zeigen. Und wie wenig Budget sie haben, sieht man vor allen Dingen an den Effekten. Das ist wirklich irre, Robert. Das ist so scheiße.
Das sind Zeiten von KI, ja.
Ja. Und der telefoniert dann mit seinem Sohn, der auf der Straße ist. Und dann, ich hatte dich ja auch gebeten, mir für meine Kritik so eine kleine Aufnahme zu machen. Und angelehnt an das, was im Film passiert, weil die da wirklich so...
Dann das ist nachher nicht im Video gelandet, weil ich habe es nicht so schlecht hinbekommen, wie es sein sollte.
Ja, du hast es wirklich zu gut gemacht. Es war ein bisschen blöd, weil es musste wirklich einfach nur jemand, der mit dem Handy so dämlich wackelt. So macht es dann zum Beispiel auch der Sohn. Ja, und das ist dieser Film, der ist wahnsinnig billig. Ice Cube ist super schlecht. Du hast das Gefühl, dass Ice Cube immer noch dieser Polizeichef aus 21 Jump Street ist, der dann auch diesen Ghetto-Slang drauf hat. Und es gibt eine Szene, da muss er den Präsidenten der USA briefen. Und wie er das dann macht, ne, er macht diese Mr. President! Ja, er hat so einen ganz seltsamen...
Das setzt ja auch an. Ne? Ich glaube, den Film gerade parallel mal
genau, und da siehst du das schon. Also die Effekte sind überschlimm. Wirklich so mit Kometen und Rauchschwaden, die hinterher ganz schlecht reingefotoshoppt wurden. Und dabei wird dann so eine Geschichte erzählt, die immer, das passiert alles so. So Schlag auf Schlag. Die Alien-Invasion passiert, dann sitzt Ice Cube, der hat dann auch so Reaction-Shots, wo er so wow macht. Dann kommt sofort ein Schnitt auf die Nachrichtensendung. Da hat der Nachrichtensprecher alle Infos. Auch aus allen Ländern gibt es bereits Kameraaufnahmen, weil es läuft halt so. Eine Alien-Invasion passiert, du stehst unten mit dem Handy, weil gerade so ein dreibeiniger Herrscher alle um dich herum wegsprengt. Und da sagst du dir, das nehme ich jetzt erstmal auf, dann schicke ich aber auch noch eine E-Mail an den Nachrichtensender meines Vertrauens, damit die halt sofort ihren journalistischen Auftrag erfüllen können und ich als guter Bürger auch meinen Auftrag dazu beigetragen habe. Und dann sind sie erst weggelasert worden. Und das alles passiert dann. Dann sagt Ice Cube, oh Mann, warum greifen die uns nur an? Und dann kommen die großen Twists des Films. Es hat dann was mit Daten zu tun. Es wird, also ab hier wird's unendlich blöde. Und ich garantiere dir, ich habe es in meinem Review verraten, da spoilere ich den Film, weil ehrlich gesagt, es ist wirklich Quatsch, sich den anzugucken. Es ist einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Aber das Ende macht dann nochmal was Besonderes, weil der wurde, glaube ich, gekauft irgendwann, weil Universal hat den ursprünglich produziert oder co-produziert und dann hat der Amazon den aufgekauft und ich glaube, Amazon hat den unter einer Auflage aufgekauft. Hier ist das krasseste Product Placement und das dreisteste Product Placement drin, was ich je in einem Film gesehen habe.
Was für ein Produkt?
Für Amazon.
Ach so, für Amazon.
Für Amazon. Das ist unglaublich. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Für diejenigen, die es wissen wollen, guckt meine Review auf YouTube. Für diejenigen, die den noch selber sehen wollen, sage ich es jetzt hier nicht. Und dir würde ich empfehlen, guck den. Das ist wirklich ein Goldstück.
Ja, ich lese die Überschriften der Kritiken gerade hier. I would rather watch Cats. This could have been an email. Rooting for the aliens. Beyond belief, bland and boring. Watch Howard the Duck instead. Also das geht's ohne Ende weiter.
Der ist krass. Also der ist wirklich schäbig auf einem ganz neuen Level. Am Ende kriegt er dann diesen Turn, also weil er ist billig gemacht. Also es gibt so Szenen, da sagt die Tochter, sagt so, oh nein, sie wird so von einem Tesla abgeholt. Ist also auch noch ein Tesla-Product-Placement drin, um sie zu retten vor einem dieser dreibändigen Viecher. Und dann guckt sie aus dem Fenster und sagt, diese Zerstörung überall, es ist so schrecklich. Und dann sieht man aber durch Zufall, sieht man, wie es draußen aussieht. Und die fährt halt durch L.A. bei Tempo 30, da drumherum ganz normaler Betrieb, keine Zerstörung, keine Panik auf den Straßen, weil sie halt einfach an einem Nachmittag irgendwo gedreht haben. Ja. Und das haben sie aber vergessen rauszuschneiden. Und es ist so Panne, das ist alles so, also als hätten sie es irgendwann gemerkt und haben gesagt, gut, komm, dann drehen wir jetzt hier den Trash-Level richtig auf 9000. Und deswegen kann man damit durchaus seinen Spaß haben. Und du als großer Trash-Fan müsstest eigentlich besonders
guck
zuschlagen.
Mal, makes you hate your job a bit less. Heißt die Überschrift hier von der Kritik. Wow, okay, das klingt richtig scheiße. Ich sag dir mal was anderes, was überhaupt mich leider nicht so richtig interessiert, aber eigentlich richtig gut ist. Kannst du dir das vorstellen, wie komisch sich das anfühlt, dass du das siehst und merkst, das ist richtig gut gemacht, aber interessiert mich nicht.
Chief of War?
Ja.
Ja?
Ey,
mich interessiert es auch so nicht. Ich will es gar nicht gucken.
9 Episoden. Rate, wie viel Budget diese Serie hat.
Viel. 200 Millionen?
340 Millionen.
Was? Für was? Also, weil Jason Momoa mitspielt?
Ich weiß es nicht. Also, er spielt einen Mann namens Kayana. Und das spielt im 18. Jahrhundert, im späten 18. Jahrhundert, als Maui, Oahu, Kauai und Hawaii sich quasi in einem Kampf oder im Krieg befinden.
Aha.
Und dann merkst du aber schon, oder? Also man sagt, aha, aber eigentlich denkst du, aha. Also,
nö, würde ich nicht. Also ich wusste gar nicht, dass sie sich mal im Krieg befanden. Und das kann ja interessant sein.
Okay, du hast dieses Inselparadiese und diese Stämme, die sich da bekriegen. Und Kayana ist quasi ein Kriegsherr, ein legendärer Kämpfer, der aber seinem König den Rücken zukehrt und einfach in Ruhe auf irgendeiner Insel da leben will. Aber der König sagt, nein, du musst sie wieder antanzen. Es gibt eine Prophezeiung, wir brauchen den Hohepriester von. Und dann wird er vor den Karren gespannt, um Krieg zu führen, aber auch in das Licht geführt. Es gibt ihn, dann gibt es eine Frau, die ist versprochen an einen Stammeshäuptling. Der wird aber geweissagt, du wirst weder ihn glücklich machen, noch wirst du jemals selbst glücklich im Leben. Also treffen sich die beiden, die eigentlich Widerstand in ihrem Leben ausstrahlen. Und das alles in diesem Inselstammeskult, wo hier getanzt, da gesungen, dann dramatische Einstellung über die Frage, wer bin ich eigentlich im Leben und wo will ich hin? Alles mit diesen Sprachen, die eine oder vier verschiedene sind. Ich weiß es ehrlicherweise nicht, weil ich mich nicht auskenne. Du musst das also komplett mit Untertitel schauen. Und dann hast du diesen Shogun-Faktor obendrein. Es kommen dann die Kolonialmächte immer näher ran. So, die zweite Folge, die bis jetzt raus ist, und diese Woche kommt die dritte, geht halt in diese Richtung, da kommt dann auch englische Sprache dazu, also in Deutsch und Synchro-Deutsch, kreuzt sich quasi dieser Kampf dieser Völker, die auf einmal von außen eine viel größere Macht nach und nach immer näher auf sich zu sehen kommen. Im Grunde ist es wie Shogun von dem Aufwand und dem Look, aber ohne diese geilen Sets, weil du hattest ja diese japanische feudale Architektur, die Regeln untereinander, die Ehre, die Systeme, wie das Shogun funktioniert und wie die unterschiedlichen Fürsten versuchen, diesen Platz einzunehmen, wirkt sehr viel weiterentwickelt, als eben zu dieser Zeit diese Kämpfe zwischen diesen hawaiianischen, maoyanischen Völkern. Deswegen wirkt das so ganz anders, aber du spürst so von der Wertigkeit, ist das auf einem ganz ähnlichen Level. Also die Leute, die sich damit auskennen, so du liest so von richtig vielen Hawaiianern und Leuten, die aus der Region kommen, die das total feiern und sagen, das ist so super inszeniert, sie ist so gut und wirklich alles so passiert. Ich sitze so ein bisschen schulterzuckend da und denke so, ich habe keine Ahnung, was ich hier gucke. Ich habe keine Ahnung, was ich gucke. Es sieht gut aus, es ist gut gefilmt, auch die Kampfsequenzen, auch blutig hier und da. Aber ich bin auch gleichzeitig nicht interessiert. Das ist ganz komisch.
Ja gut, aber das ist dann ein Drehbuchproblem. Und das ist, glaube ich, auch ein Schauspielerproblem.
Nee, mich interessiert dieses Hawaii, das ist super nischig. Es ist echt nischig, hawaiianische Auseinandersetzung. Hawaii ist ja so schon.
Also, aber ist Shogun nicht eigentlich auch nischig? Ja,
das ist so Japan.
Für uns als Europäer?
Japan, siehst du ja zum Beispiel, Japan hat einen so enormen, die müssen ja sogar neue Regeln für Tourismus jetzt einführen, dass für Touristen alles viel teuer wird, weil Japan ja immer so eine Begeisterung, gerade aus Europa auch entgegenschwenkt, für die Kultur, für die Sauberkeit, für Pünktlichkeit, für wie weit die einfach entwickelt sind auf so vielen Ebenen. Ich glaube, Japan hat ganz viel Begeisterung und auch so was mythisch Positives, dass Leute das regelrecht erkunden und entdecken wollen. Also da sagt man, würde man sagen, das Essen, der Umgang der Leute, Anime und Mangas und alles, was so dazugehört. Da gibt es so ganz viele Sachen, die auch weltweit Dinge ausgelöst haben. Jetzt sag mir mal sowas aus Hawaii. Da denkt doch jeder an die Blumenketten und teure Hotels und dass sie halt mega schön ihre Leute auf offenem Meer bestatten und so Blumen schwimmen lassen. Das wäre eine Sache, die mir noch einfällt.
Ja.
Aber so von hawaiianischer Geschichte, das ist so weit weg für mich. Also nochmal viel weiter als Japan. Weg. Und das, glaube ich, ist mir zu weit weg.
Es gab doch diese Serie auch bei Apple, Sea hieß die.
War die erste Jason Momoa.
War das nicht aber auch irgendwie sowas?
Ja, das war im Reich der Blinden. Da war er auch so ein Krieger und kann aber nicht sehen. Und ich glaube, viele können nicht sehen in der Welt von Sea. Aber da habe ich nur ein, zwei Folgen geguckt. War so, ich glaube, sogar die erste Serie noch vor The Morning Show.
Ich glaube auch.
Ich glaube, es war der Streaming-Start. Deswegen, ey, wenn es dich interessiert, guck da mal rein. Super wertig. Aber halt irgendwie nicht interessant.
Nee, interessiert mich nicht.
Ganz komisch.
Also ich finde, über den geschichtlichen Fakt würde ich mich informieren wollen, aber ich will keine Serie mit Jason Momoa sehen.
Ja, die hängen da halt auch alle nur so an so Stränden oder Hütten. Da fehlt so irgendwie dieses Majestätische von Shogun. Waren ja auch so diese Paläste und diese Straßenzüge, durch die du da gehst. Weißt du, was ich meine? Es war einfach total spannend anzusehen in Shogun, wie so dieses feudale Japan aussah.
Ja, nee, bei Shogun finde ich andere Dinge interessanter. Ne? Es ist ja auch dieser Clash aus, da gab es ja diesen religiösen Clash, der ja auch in sowas wie Silence von Martin Scorsese schon erzählt wurde, wo die gerade die Europäer gedacht haben, sie kommen dahin und können jetzt eigentlich den anderen ihre Religion überhelfen.
Was ja auch zum Teil tatsächlich so war. Ne?
Genauso
die christliche Fürsten.
Genau, Missionare ganz viel da gewesen. Dann so diese Zwistigkeiten untereinander. Dann hast du natürlich dieses Spiel mit Ehre und Traditionen und das, was immer irgendwie faszinierend ist,
die Kampfkünste.
Auf die Japaner, die Kampfkünste natürlich noch, genau. Und dann auch so ein bisschen dieser Game of Thrones-Faktor von Intrige und wer mit wem und wer gegen wen. Und das war schon eine große und schöne Verkettung.
Und auch eine Hauptfigur, die dort reingeworfen wird, die genauso im Unwissen ist wie wir selbst.
Genau, so diese Fish-out-of-Water-Geschichte. Das hast du dann hier
das
offenbar
hast
alles
du,
nicht.
Ja, nee. Ja. Und das ist auch, ich finde, wenn du irgendwie ein paar Namen hörst, auf Japan, ich kann mir auch so, guck mal, er heißt Kayana, sie heißt Kahumanu, er heißt King Kehikili. So, gebe ich dir mal 10 so einen Namen an die Hand. Ich komme nicht zurecht. Ich bin regelrecht alt. Ich ganz, super schwer.
Sehr schwer
für mich, da reinzukommen. So, also, ja, ey, gut gemacht. Wenn es für euch was ist, gebt der Sache, also dann schaut da rein.
Ach, Apple hat doch keiner.
Das stimmt nicht, aber wenige.
Ja, das lese ich immer bei mir. Also wann immer ich eine Apple
sehe. Mal gucken, wenn F1 da jetzt rauskommt, gerade in Deutschland, ne, wenn er, da könnte schon sein, dass da ein Haufen Abos bei rumkommen. Das wäre deren großer Hit zum Beispiel das erste Mal.
Ja, da habe ich das Gefühl, deswegen funktioniert er gerade so gut im Kino, weil die Leute sagen, dann gucken wir den jetzt im Kino, weil Apple, immer wenn ich eine Serienkritik mache oder auf sowas wie Severance hinweise und sagst so, ey, das ist eine der besten Plattformen, was Content angeht, vielleicht sogar die beste Plattform, dann sagen Leute, interessiert mich nicht, habe ich nicht, will ich nicht.
Ja, das Ding ist halt, das ist glaube ich auf Platz 4 oder so der Abos erst, ne, weil die meisten Familien holen sich Disney Plus, weil muss. Allein schon wegen
Kinder. Aber hast du nicht, wenn du ein iPhone
hast? Netflix haben alle.
Hast du doch automatisch einen Monat Apple TV, ja, oder?
Ja, aber weißt du, Leute holen sich, wenn sie sich leisten können, vielleicht alle zwei. Das wäre schon viel, 3 Jahre oder 5 Jahre ein iPhone. Und ganz viel haben iPhones einen langen Zyklus, dass sie weiterverkauft werden. Also es sind wenige Leute, die sich ein neues iPhone holen. Und das sind dann auch die, die haben wahrscheinlich eh schon Apple Plus, weil die müssen vielleicht weniger ins Portemonnaie schauen als andere. Aber die meisten haben Disney Plus, Netflix, weil da eben viel Content kommt, und Amazon Prime vielleicht noch, weil sie eh viel bestellen dort. Und dann ist Apple einfach ein bisschen weiter hinten auf der Liste. Und das können oder wollen sie sich dann vielleicht nicht leisten. Glaube ich, dass so die Zusammenhänge sind. Was denn?
Ja.
So, ganz kurz, ich habe Locked gesehen.
Dieser Autofilm,
ja,
wo Bill Skarsgård.
Bill Skarsgård spielt einen Scheißvater, der keine Kohle hat, für eine Autoreparatur $500 braucht, und weil er das nicht auf die Reihe kriegt, versucht er irgendwie Geld zu machen auf der Straße und läuft rum und versucht Autos zu öffnen, ob er da irgendwo Sachen rausklauen und verticken kann. Das bisschen Geld, was er hat, versucht er in Rubbellosen auszugeben, um vielleicht an die Kohle ranzukommen, und findet dann aber so ein richtiges Luxusauto, steht auf dem Parkplatz. Tolle Lederausstattung, super schick drapiert, und da ist auch noch die Tür offen. Aber sobald er drin ist, ist er gefangen. Und warum er da gefangen ist, stellt sich raus, dass ein Mann namens William ihn anruft, der Besitzer, gesprochen von Anthony Hopkins in allergrößten Teil des Films.
Gegensprechanlage des Autos.
Ja, und dann wird das so ein Selbstjustiz-Thriller, ne? Der hat in seiner Vergangenheit Gründe, warum Typen wie er, die auf der Straße rumlungern, die nicht rechtschaffend sind, die versuchen von anderen Sachen wegzunehmen, um sich zu bereichern, endlich mal gezeigt werden muss, wo es lang geht. Dann ist dieses Auto eine Falle aus Elektroschocks, Klimaanlage, die dich erfrieren lassen kann, so unkaputtbar, dass du nicht ausbrechen kannst, auch selbstfahrend. Damit kann man also Angst kreieren, indem man anderen mit dem Auto wehtun kann, und man muss hinten drin sitzen und dabei zusehen, theoretisch. Ach, ich finde, der transportiert kaum Spannung. Es gibt ein paar nette Einstellungen, wenn Bill Skarsgård von drin an der Scheibe kratzt und schreit und blutet, und die Kamera fährt an dieser Scheibe vorbei, und auf der Gegenseite ist eine Frau, die schminkt sich mit einem Lippenstift, weil das eine schwarze Glasscheibe ist, wo sie nicht durchgucken kann, dann ist das so ein paar nette Bilder gibt es da, aber es ist sehr schnell erklärt, worum es geht, und das zieht sich dann halt, da fühlen sich 95 Minuten lang an. Und wo sich das am Ende auch hinentwickelt, aber ich finde Filme blöd, wo jemand, der ein Arschloch ist, mir am Ende irgendwie auch verkauft werden soll wie, naja, guck mal, ein bisschen Mitgefühl muss man ja auch haben. Nee, der hatte bis dahin echt Zeit, sich Mühe zu geben im Leben, irgendwas auf die Beine zu stellen und spätestens dann für sein Kind mir nicht rumzujammern, oh mein Gott, ich bin ein schlechter Papa, ich sollte besser sein, sondern sich einfach wirklich Mühe zu geben und dann da zu sein. Also keine sympathische Figuren in dem Film. Das hast du ja eigentlich noch mehr als ich. Du sagst, wenn du keinen leiden kannst im Film, das nervt dich ja immer sehr, wenn alle irgendwie Arschlöcher sind.
Ja, wenn es mir keine Möglichkeit gibt, mit irgendjemandem eine Verbindung aufzubauen, dann frage ich mich immer, warum ich investiert sein soll. Also warum Emotionen Spannung entstehen sollte.
Bill Skarsgård versucht, ne? Der ist ja jemand, der gerne sich auch ein paar Rollen aussucht, wo er physisch aktiv werden muss. Und hier leidet er auch sehr im Auto, ist schon eine kleine Tour de France. Aber er spielt, ich schwöre dir, er spielt Pete Davidson. Pete Davidson ist genau das, was er eigentlich dort spielen will.
Ja.
Er spielt Pete Davidson, und das Auto ist noch schick und das ist ein bisschen blutiger, als ich dachte, der Film. Viel ist da aber ansonsten nicht. Ja, also braucht man nicht gucken aus meiner Sicht.
Locked. Kann man sich, glaube ich, leihen.
Leihen. Habe ich jetzt auch so gemacht wie du. Ich habe mir ein Vorbild bei dir genommen. Ich habe sie mir das erste Mal nicht gekauft, die Filme, sondern geliehen.
Ja, bei 4,99. Ich habe es jetzt bei Surfer auch so gemacht. 4,99 zum Ausleihen. Weil, also wirst du Locked nochmal gucken?
Nö.
Also wozu kaufen?
Und damit schalten wir rein in die Werbung. David.
Oh, ich mache hier gerade, du siehst es jetzt gerade nicht, aber ich mach Sport.
Luftliegestütze.
Ich betätige mich so richtig. Ey, ich habe nämlich hier einen neuen Sport-Thermoshaker von Holy zu stehen mit einem Sportdeckel zum Aufdrehen. Und was gibt's Besseres, als wenn man das dann nicht auch gleich befüllen könnte mit den neuen Holy Hydration-Sorten. Ich bin ja eh Riesenfan von Holy Hydration. Ja, die haben ja natürlich normalerweise auch noch Energy und sie haben die Eistees, aber Hydration, das ist so, ne, gerade an warmen Tagen, wenn du
du dich ein bisschen erfrischen willst, besonders geil. Und es gibt jetzt wieder neue Sorten, und zwar Passionfruit, Orange und Multivitamin. Das sind dauerhafte Flavors, die dazugekommen sind. Bekommt ihr natürlich wie immer in den Großpackungen. Aber wenn ihr erstmal testen möchtet, dann ist es auch möglich, denn wir haben das ja hier schon mehrfach gesagt. Es gibt diese Starter-Sets, da sind dann so kleine Probierpakete mit drin. Und ihr könnt jetzt, wie gesagt, auch diese Thermoshaker, die Sportshaker holen, wenn ihr draußen jetzt gerade sagt, ey, ich jogge mal um die Runde ums Haus, oder wenn du mit Kupi durch den Wald gehst, Robert, machst du das ohne dich zu erfrischen? Das ist doch gefährlich.
Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, zwischendurch wieder ein bisschen den Wasserhaushalt aufzufüllen. Und wenn es dann natürlich schmeckt, ist es sicherlich auch angenehm. Ja. Meistens gehe ich los ohne, aber spätestens, wenn ich dann zu Hause bin, ne, nach so anderthalb Stunden Walk, brauchst du eine Erfrischung.
Dann braucht es eine Erfrischung. Und ihr könnt euch die auch gönnen. Holy macht das jetzt so, ne, die ganzen Codes, die wir normalerweise euch um die Ohren hauen, das braucht doch kein Mensch. Die haben jetzt gesagt, komm, wir machen einfach 10% auf alles, auf das gesamte Sortiment. Deswegen nutzt einfach unseren Code PECH für 10%. Für Bestandskunden, für neue Kunden, alles völlig egal. Ihr bekommt 10% mit dem Code PECH. Also schaut mal vorbei, holt euch die neuen Sorten Passion Fruit, Orange oder Multivitamin oder halt die Starter-Sets. Und damit
hydriert euch auf dem bestmöglichen Level.
Schön.
Danke an Holy, und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.
Sollte man sich die Doku Stans kaufen, wenn sie denn rauskommt?
Jetzt kommt sie erstmal ins Kino diese Woche für ein paar Tage.
Warum so kurz eigentlich, weißt du das?
Und auch weltweit anscheinend, weltweit zur gleichen Zeit. Du, kann ich dir nicht sagen. Sie ist von Eminem autorisiert.
Ich glaube, Antoine Fuqua hat die produziert. Mhm. Eminem ist selber drin zu sehen. Man muss aber klar sagen, falls ihr beim Marketing, beim Marketing und beim Trailer, den ich gesehen habe, das ist so eine Doku mit und über Eminem, die aber so ein bisschen über die Fankultur um ihn herum erzählt. Und das Ganze so ein bisschen aus dieser Perspektive auch so seine Songs Stan betrachtet, der so ein bisschen die Narrative vorgibt. Aber eigentlich geht es hier schon um Eminem. Und das war total der Trugschluss. Hier geht es gar nicht um Eminem. Hier geht es also eher um die Fankultur.
Um Fandom, emotionale Abhängigkeit. Also irgendwo zwischen toxischer Abhängigkeit und echter Fanliebe aber auch immer wieder. Es gibt zum Beispiel ja eine Szene von diesem Mädchen, ne, die sagt, sie fühlt sich da gesehen bei bestimmten Liedern, und da hatte ich nicht das Gefühl, dass es auf so einer toxischen Ebene ist. Und dann gibt's aber auch Leute vor die Kamera, die geholt werden, die wirken wirklich so, als dreht sich sehr viel in deren Leben rund um Eminem.
Ja, die Doku ist so aufgebaut, dass von Anfang an gleich mehrere Figuren vor die Kamera geholt werden. Das ist so eine wechselnde Schar aus, ich glaube, so 10 bis 12 Leuten. Darunter sind bekanntere Leute wie einen Ed Sheeran zum Beispiel, der selber auch ein Fan ist und mit dem er aber auch schon zusammengearbeitet hat. Ist aber auch ein Dr. Dre sitzt zum Beispiel vor der Kamera.
Adam Sandler,
genau. Also so Wegbegleiter. Adam Sandler wird wahrscheinlich direkt vom Set von
Happy Gilmore.
Kali hat übrigens neulich gesagt, oh, ein Kinofilm zu Gilmore Girls? Ich so, nein, Happy Gilmore ist was völlig anderes. Weil die lieben Gilmore Girls. Egal. Ansonsten sind das aber Leute, die man nicht kennt. Das sind halt Stans, Fans von Eminem. Es hat sich so eine richtige Kultur, nämlich so eine Fankultur um ihn entwickelt, die sich selber als Stans auch bezeichnen.
Ist vielleicht so eine Art Kofferwort aus Stalker und Fan? Könnte man vielleicht so.
Ja, sie erklären das auch. Am Anfang gibt es so eine Einblendung, so eine Definition, in der gesagt wird, so jemand, der eine vielleicht so ungesundes Verhältnis zu seinem Star zum Teil entwickelt. Und das ist ja auch der Gegenstand dieses Songs mit Dido zusammen gewesen. Ich kann den Text nicht mehr, wenn Eve jetzt hier säße, der kann ihn auswendig. Damals, spielt, wie hieß er nochmal, Devin Sawa, der aus Final Destination damals bekannt war, der spielt hier im Film auch mit. Ganz am Ende sieht man ihn ganz kurz, er lächelt da einmal kurz in die Kamera, ist ein Bild, da wird ihn keiner erkennen, weil er mittlerweile ja sehr anders aussieht. Und der spielte da so ein Fan, der schreibt dann in dem Song, in den Lyrics schreibt der Eminem, ey, ich bin dein Fan, warum meldest du dich nicht? Ne? Und dann irgendwann merkt man, der hat eine sehr, sehr toxische Sicht darauf. Und ich habe mich über weite Teile dieser Doku gefragt, was ist denn jetzt aber der Punkt? Was wollt ihr mir jetzt eigentlich erzählen? Geht's euch darum, weil der Film macht nie irgendwie diese oder selten diese negative Seite klar, die eigentlich in diesem Song ja auch behandelt wird. Ne? Es geht da wenig um den toxischen Anteil der Fankultur. Es gibt Momente, wo Eminem gezeigt wird, der völlig außer Atem ist, der einen Burnout gefühlt hat, der von Fans so sehr bedrängt wird, dass er um seine Tochter sich sorgt. Aber ansonsten wird eigentlich nur auf diese Fans geschnitten und die, wie ich finde, in zum Teil sehr, sehr unpassenden Momenten. Ich habe da wieder gemerkt, dass ich eine sehr, sehr komische Verbindung zu Fankultur an sich habe. Es gibt so einen Moment, da wird darüber gesprochen, dass Proof stirbt. Proof ist ein Rapper und Mitglied der Band D12, der beste Freund vielleicht von Eminem gewesen. Und das hat den fast aus der Bahn geworfen. Also danach war Eminem nicht mehr derselbe. Und dann schneiden wir aus diesem Moment, wo der gestorben ist und im trauernden Eminem rüber zu, ich glaube, 10 Fans, die allesamt nichts Besseres zu tun haben, als zu sagen, ja, das war krass damals, aber da konnte ich voll relaten, weil ich habe auch jemanden verloren in meinem Leben. Jeder einzelne Moment aus Eminems Leben wird zu einem eigenen Moment gemacht oder wird immer eine Beziehung hergestellt zu, ja, da habe ich auch was erlebt oder ich habe vielleicht sogar noch Schlimmeres erlebt. Ich wurde auch gebullied, so wie Eminem. Oder ich habe auch, ne, es wurde immer diese, und das merkt man sehr, sehr schön, dass da eigentlich Fans vor der Kamera sitzen, die ein derart ungesundes Verhältnis zu diesem Star haben, dass so eine Verschmelzung passiert, wo sie sich quasi mit ihm im selben Boot sehen, vielleicht sogar auf derselben Stelle, wo du dann immer denkst so, ja, aber ihr seid halt keine musikalischen Genies. Und wenn ihr es seid, dann habt ihr halt diesen Schritt halt nicht gemacht. Und das ist halt so ein bisschen, ich saß dann da und dachte, auf der einen Seite kann man natürlich von den Schicksalen dieser Leute erzählen und dieser Verbindung davon. Aber eigentlich hatte ich das Gefühl, dass diese Doku mir erzählen möchte von diesem sehr ambivalenten Verhältnis. Es ist ja so eine fast schon extreme Wechselwirkung zwischen Fan und Star, die auf der einen Seite irgendwie für den Star auch immer was hat, wo man sagen kann, so, nur das sagt Eminem hier auch, so, ohne euch wäre ich nicht das, was ich bin. Aber an anderer Stelle sagt er wieder, eigentlich will er das alles gar nicht. Und ich dachte mir, was denn jetzt? Und mir ist schon bewusst, dass beides wahr ist, weil wir beide kennen das ja auch. Wir beide kennen auch, natürlich nicht mal annähernd in diesem Umfang, aber auch ich kenne Perspektiven oder Situationen oder Aspekte an diesem, an dieser Tatsache Bekanntheit, wo man merkt so, das will ich eigentlich nicht. Ich persönlich bin so jemand, der sich von vielem fernhält. Ne? Also was ich zum Beispiel bei YouTube nie gemacht habe, ist dieses Community-Gefühl zu beschwören, wie ja einige tun, die sich dann hinstellen und sagen, wir sind eine große Gemeinschaft, sondern ich habe das immer anders gemacht. Du machst es ja auch so. Ne? Du machst deine journalistische Arbeit. Punkt. Damit schließt du.
Die Social Movie Night war vielleicht ein bisschen so eine Brücke zwischen Event und ja, Leute. So, das fand genau. Ich auch immer angebracht. Das war ein guter Rahmen.
Genau, das ist ein guter Rahmen. Da gehe ich mit. So, wenn man sagt, so, man öffnet dieses Buch extra, weil man jetzt zum Beispiel, wie wir letztes Jahr, eine Live-Show machen und dann kommen da Leute hin und man interagiert wirklich mit denen, weil man ins Publikum geht, weil man hinterher mit den Leuten spricht. Das ist was anderes als immer dieses, und das finde ich bei YouTube und gerade auch bei Twitch echt ein bisschen schwierig. Das finde ich krass, so wenn Leute sagen, so ich hole dich in jeden Aspekt meines Lebens rein und gebe dir immer ganz viel Mitspracherecht. Und dann zum Beispiel, wenn Paare sich trennen, dann sagt man, ah, Moment, aber bitte, wir möchten, dass ihr unsere Privatsphäre wahrt.
Ja, diese Upside, die Upside mitnehmen und die Downside genau. Dann aber ja. Nicht ertragen.
Also was jetzt? Privatsphäre oder nicht Privatsphäre? Dürfen sie in jeden Bereich deines Lebens, solange es dir Ruhm und Money bringt oder dann nur so lange, wie es dann, ne? Und das ist eine Sache, die in dieser Doku nie herausgearbeitet wird. Muss sie das? Nein, sie ist sicherlich nicht ausgezogen dazu, aber ich saß am Ende da, gerade nach dem Schlusswort, das Eminem nochmal in die Kamera sagt, der dann sagt, meine Fans sind die Besten. Und da dachte ich so, aber hast du nicht vorher wirklich 90 Minuten lang, oder die Doku geht sehr lang, fast 2 Stunden, hast du nicht 2 Stunden lang was völlig anderes gesagt? Jemand, der das für die Kunst gemacht hat und den das Starsein fast zerrüttet hat, der erzählt dann plötzlich, dass die Fans das Allerbeste sind. Und wie gesagt, das ist eine Wechselwirkung, wo beides wahr ist. Aber die Doku findet irgendwie diesen, also ich, diesen schmalen Grat.
Die schaut sich auf jeden Fall merkwürdig. Und deswegen heißt die ja wahrscheinlich auch Stans, dass du das, also wenn man über diese ungesunde Beziehung zwischen Fan und Star von der Fanseite ausspricht, dann Es ist ja auch schwer zu greifen, wie an diesen Kopf zu steigen, was da los ist. Aber wie man darauf adäquat reagiert auf der anderen Seite, ist auch, finde ich, relativ schwer. Und Eminem ist ja über Nacht wirklich zu einem Star geworden. Ne? Von der Straße zum Superstar in ein, zwei Songs. Beziehungsweise sagt er selbst, dass als MTV ihn ausstrahlte. Und auch ich gucke heute immer noch diesen Auftritt bei den VMAs, wo er von außen reinläuft mit diesen 200 Männern mit weißem Shirt, weil ich damals dachte, wie krass ist denn das? Und fand die Musik immer cool, aber hab die überhaupt nicht verstanden damals. Aber das war so der erste zu meiner Lebzeit, der so überlebensgroß wurde auf einmal, ne? Dann gab es ja auch so in dieser Rap-Welt ein Weißer auf einmal, der dann, also es war, ist und war ein absolutes Phänomen, wie danach ja im Grunde vielleicht noch eine Lady Gaga oder so mal noch so gehypt worden ist oder eine Taylor Swift. Das gab es ja selten, so nach, dass nach Michael Jackson nochmal Menschen so groß, oder so groß wie Michael Jackson ist Eminem auch nicht. Es gab ja nach Michael Jackson keinen mehr, der so groß geworden ist, sage ich mal, an der Musikwelt. Und ich habe Marshall Mathers einfach richtig gerne mal wieder vor einer Kamera gesehen. Das zum Beispiel fand ich an der Doku spannend zu sehen. Aber
er war so wenig vor der Kamera.
Ja, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, was willst du eigentlich sagen? Und trotzdem sehe ich da diese Fans, auch diese ein bisschen verlorenen Seelen, denen offensichtlich im Leben viel zu wenig Liebe widerfahren ist, ja, und Aufmerksamkeit. Und die irgendwann in diesen Songs, wahrscheinlich in einer sehr prägenden Phase, und deswegen gibt es da so ein Mädchen, die mit 14 Jahren vor der Kamera weint in dieser Doku, weil sie sich gefühlt sieht durch einen Song. Genau das findest du eigentlich. Da bist du genau an dem Punkt, wo die anderen mal abgeholt worden sind, die diese Musik hören und den Schmerz und endlich mal das Gefühl haben, hier wird der Schmerz rausgeschrien, den sie selbst gar nicht artikulieren können, den sie gar nicht aus ihrem System oder aus ihrem Körper rausbekommen, weil niemand für sie da war, sie in den Arm genommen hat, geliebt hat oder sie verstanden hat. Und deswegen tun die mir genauso leid auf der einen Seite und genauso unangenehm empfinde ich, dass diese Beziehung zu weit geht, die sie sich auch einbilden, teilweise, wie ich ihnen aber auch wünsche, dass es ihnen gut geht.
Es ist
ich finde nicht, dass es geht von keinem von denen Gefahr aus.
Es das ist, nee, das, genau,
ist keiner von denen ist gefährlich.
Ich finde das, und das klingt jetzt negativer, als ich es meine, aber ich finde es bemitleidenswert, diese Leute zu sehen, die wirklich keine Liebe erfahren haben und sich diese Liebe bei einem Menschen suchen, der ihnen die gar nicht geben kann. Und sie holen sich das dann halt durch Texte, weil sie in einem auf einem Konzert standen. Es gibt einen, der ihm sogar dann in so einem Auto sogar ein bisschen näher gekommen ist, aber auch nie wirklich. Und die völlig auch so, der sich dieselben Tattoos machen lässt, dieselbe Frisur hat, dieselben Klamotten trägt und aufgeht in so einer Wechselbeziehung zu jemandem, der ihn im Zweifelsfall gar nicht wirklich kennt. Und das ist verrückt, ne? Also ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest. Ich kenne das bei mir nicht so viel, weil ich das nie so aufgebaut habe. Ich kenne das damals noch von Gronkh. Gronkh hat das ganz häufig erzählt, auch damals, wo wir in der Mansion zusammen waren, hat er oft gesagt, wie sehr ihn das belastet. Und auf so einer Ebene, ne, wenn er von Leuten angeschrieben wurde, von Fans, die geschrieben haben, sie sind zum Beispiel Suizidgefährdet zum Beispiel oder haben einen ganz schweren Moment in ihrem Leben, aber zum Glück gibt es ihn. Der gibt ihnen die Kraft und Videos von ihm haben ihnen die Freude im Leben zurückgegeben. Und er meint damals schon, dass das ganz, ganz schwere Last auch irgendwo ist, das für sich tragen zu müssen, derjenige zu sein, der vielleicht jemand anderem das einzige Licht im Leben ist. Und das hat er immer mit sich mitgetragen und Gronkh war ja dann jemand, der auf der Gamescom gefühlt jedem versucht hatte, die Hand zu geben, für jeden da sein wollte, persönliche Gespräche geführt hat, stundenlang auf der die haben die Messe geschlossen und da hat er immer noch gestanden und jeden umarmt, weil er wusste, das gibt denen was. Und da dachte ich immer, das hätte ich nie gekonnt, das hätte ich nicht geschafft. Ich habe da immer ein anderes Verhältnis dazu gehabt, aber ihn hat es damals extrem mitgenommen und er hat dann diese Verantwortung, die er da gesehen hat, die hat er versucht irgendwie zu erfüllen. Und es gibt unterschiedliche Arten, wie man damit umgehen kann, aber ich erfahre in dieser Doku eigentlich gar nicht, wie geht denn eigentlich Eminem damit um? Ja. Er kommt dreimal zu Wort und dreimal sagt er dazu nichts. Ich dachte dann irgendwann, geht er den Fans komplett aus dem Weg? Aber es ist auch nicht so, weil es gibt eine Szene, da tut er das nicht. Und wie gesagt, am Ende, nachdem er dann diese 2 Stunden erzählt hat, so dass ihm das alles zu sehr belastet, sagt er dann in die Kamera, ey, ohne euch wäre ich gar nichts. Was denn jetzt? Und das war die Frage, die ich hinterher hatte.
Ich glaube, die Stans bilden halt vielleicht, weiß ich nicht, 0,1% von seinen Fans ab. Ne? Und es gibt, er kann das ja sagen und meint damit, aber das ist natürlich unglücklich, warum in dieser Doku das dann so sagen.
Also und warum wird der andere Teil dieser Fans dann nicht? Warum wird?
Aber ich fand es trotzdem interessant, das zu sehen.
Sie sprechen nicht über Fankultur, sie sprechen nicht über ihn.
Ja.
Sie sprechen über diese Stans, auch eher so halbseiden. Ich finde, das bleibt sehr oberflächlich.
Also am ehesten sprechen sie über das Phänomen Eminem für manche Menschen.
Ja, aber das.
Aber ich fand es trotzdem interessant zu sehen. Ich mochte die Bilder.
So semi.
Ja, ich fand das trotzdem. Aber ich hatte auch total Bock, als ich gehört habe, endlich mal wieder was von Eminem sehen. Weil ich habe das Gefühl, der findet, ja, wahrscheinlich Schwachsinn. Ich folge dem nicht. Ich wollte jetzt sagen, der findet nicht statt. Aber du, außer den Songs kriege ich dann immer nicht wirklich viel mit.
Der hat letztes Jahr erst ein Album rausgebracht.
Ja, ich meine, er ist jetzt auch in Happy Gilmore 2. Aber so, von ihm mal mehr, habe ich sonst nicht auf dem Schirm.
Der hat sich so ein bisschen zurückgezogen.
Aber der ist ja auf der anderen Seite auch immer schon sehr autobiografisch. Ich meine, was für eine Doku willst du erzählen, was er nicht schon in seinen Songs erzählt hat? Na, muss man ja auch sagen. Ne? Also wie oft er über Hailey und Kim und so weiter früher ja schon gerappt und erzählt hat, da hat er ja immer sehr...
Der ist so ein bisschen ein Enigma, das habe ich jetzt auch bei dieser Doku wieder gemerkt. So wenig sie über ihn sagen, so sehr sagt das aber auch eigentlich eine ganze Menge über ihn, weil mehr hat er nie preisgegeben. Der war eine Zeit lang, war er dieser junge, flippige Typ, der in seinen Videos generell bei jedem öffentlichen Auftritt immer diesen Doppelfinger in die Kamera gehalten hat, was sicherlich auch so ein Hip-Hop-Symbol ist, aber nochmal ganz speziell zu seiner Persönlichkeit gehörte. In seinen Songs hat er sich mit jedem angelegt, auch offen auf der Bühne, war immer, man sah ihm seine Unsicherheit immer an, aber er war trotzdem auch immer super cool und lässig. Und dann irgendwann war er es nicht mehr und dann hat er sich total zurückgezogen und das war dann die andere Seite seiner Persönlichkeit, die plötzlich quasi das Ruder übernommen hat. Und deswegen, wer ist Eminem eigentlich? Das wäre, also ich will so einer Doku nicht aufbürden, mir diese Antwort darauf zu geben, aber diese Doku hat auf gar nichts.
Aber ich glaube, die Doku würde es wahrscheinlich auch gar nicht geben, weil er das, dem ist schon sehr wichtig, irgendwo eine Grenze zu ziehen und zu sagen, dahinter möchte ich nicht, dass jemand irgendwie...
Dann hätten sie ihn lieber rauslassen
sollen. Ich meine,
der
geht ja nicht
mal... Und
auch
aus der Vermarktung rausnehmen sollen. So ist es ein Versprechen, was diese Doku nie einhält.
Der ist ja zum Beispiel auch, glaube ich, nicht zu diesem, was war das, letzt vor einem Jahr oder so, zum Schulabschluss von Hailey gegangen, von seiner Tochter.
Warum?
Damit das ihr Moment
ist. Ach so, damit
es
ihr Moment
ist. Hat, glaube ich, jemand hat gebeten, das zu filmen und zu gucken, weil wenn er dann da hingeht, und das schätzt er dann wahrscheinlich auch richtig ein, sagen alle, Eminem ist hier. So, und dann steht nicht mehr die Tochter da. Und das finde ich natürlich krass, wenn du dir überlegst, als Vater gehst du nicht zu diesem Moment, weil du weißt, dass deine Strahlkraft zu groß ist und ihr den Moment nimmt und verzichtest darauf, selber dabei zu sein, aber daraus kein Drama zu machen. Also es ist schon, ich finde es gut. Ich finde es gut und unglücklich.
Ich finde es weird.
Naja, aber das würde doch passieren. Also, würde doch passieren, oder nicht?
Ich will mir nicht anmaßen, einen Einblick darin zu haben. Aber ich stelle mir in meinem Kopf zumindest vor, dass wenn du mit deiner Tochter ein richtig gutes Verhältnis hast und sagst so, hey, Hailey, morgen ist dein Tag, ich will unbedingt dabei sein. Und Hailey sagt, Papa, ich hätte dich auch gerne dabei. Aber Hailey, du weißt, da die Presse und die Fans, das wird auf jeden Fall ein Desaster. Und dann sagt Hailey, ja, Papa, aber wir beide sind zusammen. Und dann sagt Papa, stimmt, Hailey. Und beide sind am nächsten Tag zusammen. Das ist meine romantische Sicht darauf.
Ja, aber ich glaube, das würde nicht passieren.
Ja?
Die drehen, alle Handys, die Kinder filmen, drehen sich auf einmal dahin, da ist Eminem. Und dann stehst du da und dann kannst du in dem Moment nichts mehr machen. Und dann ist es schon passiert.
Und wenn er so eine Brille, so ein Bart und so. Und
oder wenn er oben wie bei so einem Kinosaal im Beamerraum säße, weißt du, wo keiner mitkriegt, dass er da ist. Ja.
Ja, vielleicht, ich kann mir natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, so als
nee,
so.
Ich glaube, wo Eminem, wenn er bei den Oscars ist, wenn er beim Super Bowl auftritt, ich glaube, er ist überlebensgroß. Er ist noch einer der wenigen Künstler, die so eine Größe haben, die schwer zu befassen ist.
Es gibt so ein paar Momente in der Doku auch, da sagt er auch, er hat in bestimmten Momenten begriffen, dass sein Leben quasi vorbei ist, so wie es bis zu dem Zeitpunkt war. Und eine Sache, die in solchen Sachen nie gesagt wird, die man immer nur zwischen den Zeilen spürt, ist, wie traumatisch das sein muss. Der sagt in diesem einen Moment, als der erste Song rauskommt, das erste Musikvideo, da war das, er ist morgens aufgewacht und sein Leben war nie wieder dasselbe. Ey, stell dir das mal vor, das ist auch ein traumatischer Moment. Ja. Ne, weil du plötzlich auch navigieren musst durch eine Welt, die du nicht kennst. Der einzige Mensch, den er zu dem Zeitpunkt dann hatte an seiner Seite, war Dr. Dre, der sowas Ähnliches. Aber Dr. Dre hatte nie diese Größe, wie ein Eminem das hatte. Das heißt, auch der konnte ihm nicht als Freund zur Seite stehen, um ihn dann durchzumanövrieren. Das heißt, du bist ganz alleine angewiesen.
Du konntest damals auf MTV nicht eine Stunde gucken, ohne mindestens einen Eminem-Song.
Ja.
Das war die Zeit auf MTV, der hoch und runter, der kannte jedes Musikvideo auswendig. Und auch jetzt, wenn irgendein Machine Gun Kelly oder irgendwer ihn anpimmelt, dann kommt dann ein Diss-Track zurück, der alles und jeden zerlegt.
Ja.
Und auch jetzt in dieser ganzen P. Diddy-Nummer, ne, da finden sie ja immer noch Hinweise von vor Jahren in seine Richtung. Also, es ist irgendwie komisch. Ich fand es trotzdem interessant. Das ist Stance, um mal hier einen Punkt am Ende zu setzen. Wir haben ja, glaube ich, genug über diese Dokumentation gesagt. Die könnt ihr jetzt diese Woche, ab dem 7. August läuft die für nur so 3-4 Tage in den Kinos und dann vielleicht irgendwann kommt sie noch im Heimkino raus, denke ich mal.
Ich würde, nur einzeln. Um also dem Service-Gedanken mal gerecht zu werden, aus meiner Perspektive muss man nicht ins Kino gehen, um das zu gucken. Da kann man warten.
Ja, da gebe ich dir recht.
Also, weil die ist nicht unbedingt für die große Leinwand und eine große Aussage hat es auch nicht.
So, wenn wir auf die Uhr schauen, stellen wir schon wieder fest, huch, wir haben viel geredet und wir müssen tatsächlich weiter ins Kino.
Wir gucken jetzt Weapons.
Weapons, der startet auch diese Woche, müssen wir nächste Woche aber nachreichen,
ja,
weil das gar nicht mehr ging.
Der wurde leider zu spät gezeigt und wir haben jetzt die Podcast-Aufnahme davor gemacht. Ich freue mich übelst auf den Film.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich denke die ganze Zeit, es ist eine Stephen King-Verfilmung, ist aber nicht.
Nee.
Wir haben nächste Woche Weapons.
Wednesday, Alien Earth auf jeden Fall.
Alien Earth Wednesday werde ich dabei haben. The Pickup werde ich dabei haben.
Reden wir über The Materialist?
Vielleicht. Das schauen wir mal. Wir müssen nämlich gucken. Wir haben nämlich im August auch mindestens eine Woche mal eine Podcast-Pause, weil David im Urlaub ist. Vielleicht auch zwei. Da werden wir aber auch noch Bescheid sagen.
Nobody 2 besprechen
wir. Nobody 2 besprechen wir. Also wir werden einiges im Rucksack-Gepäck haben. Und ich habe am Anfang noch gesagt, dass wir heute über Paramount sprechen und über South Park und Stephen Colbert. Das Thema versuchen wir dann nächste Woche anzufassen. Das ist ein bisschen komplexer, aber altert nicht unnötig schnell. Können wir also nächste Woche machen. Danke für diese Woche wieder fürs Reinhören und dabei sein. Bis nächste Woche. Tschüss.